301-458.707. Herzlich willkommen zu Trekkipedia. Unsere 12. Folge ist das heute. Hallo Peter, wie geht es dir?
Mir geht's sehr gut. Tanja, willkommen.
Willkommen, genau. Hast du etwas Zeit für mich?
Ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht, aber den Ursprung, die Zeit, den hast du eigentlich mitgebracht. Und ich bin ganz, ganz gespannt, was wir jetzt hier draus machen. Zeit.
Ja, genau. Das Thema der Folge ist nämlich das Thema Zeit. Das stand auf unserer Liste, aber es haben sich auch zwei HörerInnen gemeldet deswegen und haben gesagt, sie wünschen sich das, dass wir das mal betrachten. Also es passt doppelt und dreifach gut. Also Grüße an den Michael Kloy und an Twitter an Ich sag mal.
Schöner Name übrigens.
Ja.
Ja, Zeit. Ja, ich möchte einen kleinen Disclaimer vorwegsetzen. Wir hatten das im Vorfeld besprochen. Da das Thema Zeit, Zeitreise, Zeitdilatation und so weiter ein bisschen schwierig ist. Also es ist ein bisschen,
es ist
allumfassend. Und in Science Fiction kommt Zeitreise sehr häufig vor. Würde ich gerne, und das haben wir halt so beschlossen, würden wir gerne Zeitreisen in diesem Fall ausklammern.
Genau, wir würden es nicht nur, wir tun es auch rigoros. Okay. Ne? Also wir versuchen ja unsere Themen entsprechend zu portionieren, damit wir
hat ja bisher gut geklappt, das ist also super.
Genau, damit wir uns schön einem Thema widmen können. Und am Anfang, als wir vor einem Jahr angefangen haben, da haben wir noch gedacht, wir müssen irgendwie alles mitnehmen, was nach dem Thema riecht. Ne? Wenn ich noch denke an unsere Folge Bewegt zum Beispiel. Ne? Aber heute beschäftigen wir uns rein mit dem Thema Zeit. Zeitreisen kommt irgendwann anders. Und das ist
wie definieren
spannend.
Wir das denn? Ja, wie definieren wir das denn? Wenn du sagst, Zeitreisen sind es nicht, was ist denn dann der Anreiz, über Zeit zu sprechen? Wenn wir jetzt mal wirklich Zeitreisen komplett rauslassen, was bleibt denn da über?
Ja, naja, zu gucken, wie wird uns Zeit vermittelt, dass Zeit vergeht, wie wird sie definiert, also wie sprechen Sie darüber, sprechen Sie in Stunden zum Beispiel, in Tagen, in Monaten, das hat ja sehr irdische Beweggründe, warum wir das heutzutage so tun, aber wenn man in den Weltraum rausfliegt und vor allem auch mit anderen Planeten Kontakt hält, wird es leicht ad absurdum geführt, dieses ganze Konzept. Und da gucken wir uns mal an, was Star Trek damit macht und vor allem, was zum Beispiel auch die beiden bewegt hat, uns daraufhin anzuschreiben. Die waren immer die Beispiele. Was ist denn eigentlich gemeint, wenn es heißt, wir geben ihnen 2 Stunden Zeit und dann, dann haben sie den Planeten geräumt oder sie haben 1 Stunde sich zu entscheiden, ne? Und dann, keine Ahnung, dann schießen die KardassianerInnen oder so, ne?
Ja, ja, woher und wissen die, was denn 1 Stunde ist?
Ja, ja, genau. Also fangen die nach 5 Minuten an zu ballern und sagen, wir warten schon, sie sind überfällig oder was ist da los, ne?
Ich glaube, da müssen wir auch nochmal über den Simultanübersetzer, Dolmetscher, das Kommunikationsdevice sprechen, dass das vielleicht filtert.
Ja, ja, das auf jeden Fall auch. Aber lass uns doch erstmal gucken, was ist denn Zeit? Also ich habe ja eben schon gesagt, es ist ja sehr irdisch definiert für uns. Also wir versuchen uns ja quasi irgendwie schon jeher unsere Existenz zu erklären auf unserer Welt, um das irgendwie in ein bisschen zu ordnen, ne, und uns zu orientieren. Und eigentlich ist es eine abstrakte Größe, aber irgendwie haben wir sie messbar gemacht oder sie ist messbar, eine physikalische Größe offenbar, ne, und sie vergeht quasi in eine Richtung. Wir können nicht in die Vergangenheit, das wird ja auch noch ein großes Thema in der Science Fiction dann sein. Also Vergangenes ist festgeschrieben, da können wir nichts mehr dran ändern und Künftiges ist optional, so zumindest unsere Perspektive zur Zeit. Ne?
Ja, also du meinst jetzt so eine physikalische Darstellung dessen, was passiert.
Genau,
ja,
also, ne, so wie wir die Zeit wahrnehmen. Ne? Also wir denken in der Zukunft, wir können uns entscheiden und Dinge passieren, wie sie dann eben passieren, aufgrund der Entscheidungen und Ereignisse zu dem Zeitpunkt. Also es ist ja, also wir gehen da zumindest, oder? Die meisten Leute gehen, glaube ich, heutzutage davon aus, dass sie die Wahl haben und Dinge nicht vorgeschrieben sind, nicht vorbestimmt.
Ja, also du meinst, du sprichst auf Determinismus an. Also den Determinismus, der sagt, wenn wir jetzt mal wirklich Quantenebene außen vor lassen, wenn wir sagen würden, das gäbe es nicht, sondern ein Ball rollt eine schräge herunter, eine schiefe Ebene, da können wir dann halt an diesem, wenn wir wirklich auch Reibung außen vor lassen, dann können wir, könnten wir, also wir, da muss man halt wirklich einiges ausklammern, dass das einen Sinn ergibt, aber dann könnten wir halt wirklich sagen, okay, dieser Ball rollt da runter, es gibt keine Reibung, dann wäre das reversibel und dann könnte man sagen, okay, dass der Ball könnte genauso gut auch wieder da hochrollen. Das Ergebnis der Gleichung auf beiden Seiten ist identisch und daher könnte man das zurückdrehen. Das ist aber in der Physik, allein definiert durch die Entropie, es gibt da halt auch noch ein paar andere Sachen, ziemlich deutlich, dass die Zeit in eine Richtung fließt. Ganz ausschließen kann man das nicht, dass Zeit reversibel ist, aber für uns wahrnehmbar ist es natürlich eindeutig. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, ich komme aus der Zukunft und ich müsste ja auch rückwärts sprechen. Man könnte ja nicht mal so mit jemandem kommunizieren. Also es gibt halt keinen, von dem ich zumindest weiß, der in der Zukunft gewesen ist. Ne? Also liebe Hörer, die ihr das jetzt hier in der Zukunft hört, ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben, das wisst ihr ja, ne? Das landet aber auch nicht in der Vergangenheit hier bei uns. Wenn das ginge, bitte habt das vorher mal geschrieben und schickt uns das jetzt hier zu. Da wir aber nichts vorliegen haben, kann ich sagen, dass unsere HörerInnen definitiv keine Zeitreisenden sind, oder?
Kann man ja, das oder so? Es hat sich keiner gemeldet. Genau. Das kann natürlich auch sein. So und so viel Prozent. Wie viel Prozent von HörerInnen melden sich bei PodcasterInnen?
Ich glaube so ein Prozent eins, glaube ich. Ne? Mhm. Ja, okay. Und dann sind halt die Zeitreisenden nicht dabei oder die haben so einen Geheimhaltsbund.
Genau.
Also Verschwörungsmythiker hier. Okay, gut. Also Zeitreisen nochmal komplett ausgeklammert.
Genau.
Wir sprechen halt über beispielsweise, wie kommt denn die Zeitrechnung in Star Trek überhaupt zustande. Vielleicht sollten wir darüber sprechen, wie kommt denn unsere Zeitrechnung zustande? Messen wir denn unsere Zeit und warum ist die rein willkürlich? Also die ist rein willkürlich, das kann man ja so mal festlegen.
Ja, ja. Aber wenn man sich mal festgelegt hat in ein Bezugssystem, dann ist es schwer, das auch wieder zu verlassen, ne?
Das ist richtig, also, egal was. Ja. Also ich meine, man sieht halt die Maßeinheiten beispielsweise Fuß, Inch, also das imperiale System im Vergleich zum metrischen System. Ich hatte mal einen britischen Chef, und der sagte, ja, das metrische System ist total willkürlich. Da hat er absolut recht. Der Meter ist absolut willkürlich festgelegt. Ja, aber es ist halt ein metrisches System, das dezimal potenziell aufeinander aufbaut und damit große Vorteile bringt. Deswegen wird Raumfahrt halt im Prinzip mathematisch halt immer im metrischen System berechnet.
Also ja, also wir gucken ja jetzt gerade die Zeit an und keine zum Beispiel Längenberechnung.
Hängt miteinander zusammen.
Ja, ja schon. Also, aber gegeben ist uns ja einfach, was wir sehen tagtäglich, also was schon Generationen vor uns gesehen haben, unseren Tag-Nacht-Rhythmus, ne? Und die Erde dreht sich und sie dreht sich um die Sonne und wir sehen einmal die Sonne und einmal sehen wir sie nicht und dann ist es dunkel. Und so haben wir eben unseren 24-Stunden-Tag, also unseren Sonnentag. Und wenn man aber nach Sterntag guckt, also wenn man das nochmal anders berechnet, wenn man sagt, okay, ich gucke mir ganz weit in der Ferne einen Fixpunkt an und schaue, wann ich ihn wiedersehe, dann ist unsere Rotationsmessung, also anhand dieses Bezugspunktes wäre es dann eben 23 Stunden, 56 Minuten und 4,1 Sekunden. Also wir sind da schon in uns schon ein Stück weit inkonsistent und sind dann immer fleißig am Rechnen und Machen und Tun. Dann haben wir noch Schaltjahre und. Also alles schon ganz schön kompliziert, finde ich, ne? Und wenn man dann überlegt, andere Spezies mit ihren Umdrehungen, Rotationen und ihren Schaltjahren, wer weiß, ne? Also es wird lustig, glaube ich, gleich.
Ja, es ist kein einfaches Konstrukt zu verstehen, dass wir halt an unsere Zeitrechnung gebunden sind, aber ein anderes Wesen, das selbst in unserem Sonnensystem, beispielsweise auf dem Mars leben würde, die Zeit, also den Tag, ganz anders wahrnehmen würde. Denn der Mars hat eine Rotationsgeschwindigkeit also eine Rotation beträgt von unseren Erdenstunden oder Erdezeitrechnung 24 Stunden und 40 Minuten, soweit ich weiß.
Ja, 37 Minuten, 22,66
Sekunden. Also das ist ganz präzise. Aber genau das ist ja der Punkt. Und dann kommt noch eine Sache on top. Und die ist, Zeitreise hin oder her, ganz, ganz entscheidend, nämlich die Lichtgeschwindigkeit, die Kommunikation zwischen zwei Punkten. Wie definieren wir Gleichzeitigkeit? Und jetzt stellen wir uns mal vor, eine Person ist auf dem Mars, eine Person ist auf der Erde. Und wenn etwas genau zwischen diesen beiden Planeten passiert, stattfindet beispielsweise eine Rakete explodiert. Man sieht diesen Lichtpunkt. Und wenn das genau dazwischen passiert, passiert das für beide tendenziell gleichzeitig. Wenn das aber in der Atmosphäre eines dieser Planeten passiert und der eine würde den anderen beobachten, sieht derjenige, der das direkt quasi in der Atmosphäre hat, im Planeten beobachtet, sieht das quasi instantan. Das ist auf diesem entsprechend anderen Planeten, ich meine, der Mars hat jetzt keine wirklich dichte Atmosphäre, davon mal abgesehen, ist das wegen der Lichtgeschwindigkeit, ich habe jetzt gerade die Zeit, die Differenz nicht vor Augen, ich glaube, es sind 7,5 Minuten ungefähr, wäre das 7,5 Minuten in der Vergangenheit, Quatsch, in der Zukunft von dem Planeten aus, an dem es nicht passiert. Das heißt, wenn beide aufzeichnen würden, wann dieses Ereignis stattfand, ist, wenn das nicht in der optischen Unendlichkeit stattfindet, das heißt, für die wäre es dann halt wieder auf dieselbe Distanz, ist das ein anderer Zeitpunkt. Und das dürfen wir halt auch nicht vergessen bei dieser ganzen Sache.
Ja, ich denke, das ist aber was, was ja dann auch mit einberechnet wird, ne? Also ich denke schon, dass man da entsprechend dann immer weiß, wie viel man noch abziehen draufgeben muss oder so. Ne? Also
ich aber ich stell dir mal vor, du beobachtest, du bist auf deinem Raumschiff. Ne? Du bist wir sind auf der Enterprise 1701D, sind im Orbit der Erde und sehen, dass der Mars plötzlich in Flammen aufgeht. Du weißt, worauf ich anspiele, ne? Wir sehen dieses Ereignis. Wer legt denn fest, wann dieses Ereignis stattfand? Die Menschen oder Personen auf der Erde oder an Bord deines Raumschiffs? Oder die Personen da, wo das stattfand? Wer legt denn das fest?
Ich denke, es ist immer eine Frage der Ortszeit, wobei das nicht thematisiert wird, glaube ich, ne? Also ich denke, wir müssen davon ausgehen, dass sie dann immer umrechnen, ne?
Also du meinst, es gibt eine absolute Zeit und das ist immer die Zeit der Erde. Das heißt, wenn auf der Erde etwas wahrgenommen wird, stell dir mal vor, es befindet sich.
Nein, ich habe ja gerade gesagt vor Ort, ja, also in dem Fall okay. Wäre es der Mars.
Ah, okay, ne? Das meinst du damit. Also das heißt immer die Ortszeit, da wo ein Ereignis stattfindet, dort ist die absolute Zeit. Entschuldige, dass ich das so, ich versuche es halt für mich halt auch zu erarbeiten. Ich würde es wahrscheinlich auch so machen, ne?
Ich fand es schwierig, das zu beantworten. Was Star Trek beantwortet uns diese Frage, glaube ich, nicht. Gucken wir doch erstmal nochmal, was wir heutzutage wissen. Also der gute Herr Einstein hat sich ja viel Gedanken gemacht kam zu seiner speziellen Relativitätstheorie, dass ja Zeit ist relativ, also zum Bezugssystem heißt. Und das heißt ja auch noch, dass es dann auch noch abhängt von der Bewegung im Vergleich zu der Bewegung oder zu dem Ort des anderen. Und das ist ja auch ein Stück weit, was du gerade sagtest, ne? Also wir haben ja nicht nur, wir sind an zwei verschiedenen Orten und sehen es zu unterschiedlichen Zeiten, sondern auch noch, wir sind vielleicht auch noch in Bewegung und befinden uns irgendwie in einer anderen Zeitrechnung oder in einem anderen Fließen der Zeit, weil eben Zeit nicht linear absolut ist.
Linear schon, aber eben gestaucht oder gestreckt. Aber das ist das, was du meinst wahrscheinlich, ne?
Genau, also nicht kontinuierlich, mit linear nicht ausreichend formuliert ist, genau. Und dann in der allgemeinen Relativitätstheorie haben wir dann auch gelernt, haben wir alle berechnet, ne? Dass Zeitschleifen und Zeitreisen nicht ausgeschlossen sind. Also diese Zeitschleifengeschichte, Zeitreisen wollen wir ja ausklammern, aber Zeitschleifen, da komme ich, glaube ich, dann nochmal hin zurück. Also da heißt es zumindest, soweit ich das verstanden habe, dass man in der Nähe einer sehr großen Masse, dass dort die Zeit langsamer vergeht. Und das zeigt uns ja zum Beispiel die Science Fiction in so Filmen wie Interstellar oder auch selbst in der Serie Andromeda, dass, also als die Andromeda in das schwarze Loch quasi gezogen wurde oder an den Ereignishorizont vom schwarzen Loch, da ist dann dort die Zeit quasi nicht mehr vergangen und erst als das Schiff herausgezogen wurde, befindet er sich dann plötzlich oder eben der Captain mit seinem Schiff in der fernen Zukunft, weil für alle anderen eben die Zeit weitergegangen ist.
Ja, die Zeit vergeht laut Einstein, wie ich die allgemeine Relativitätstheorie nicht verstanden habe, quasi als Raumzeit. Das heißt, das ist fest miteinander verbunden. Das heißt, da, wo eine Masse stark den Raum krümmt, krümmt sie eben halt auch die Zeit, wie auch immer das wahrgenommen werden kann. Wir haben ja jetzt keine Möglichkeit, subjektiv quasi an den Ereignishorizont eines schwarzen Loches heranzugehen oder eben so nah an die Sonne heranzugehen, dass wir vielleicht subjektiv wohlgemerkt irgendwie eine Dilatation, eine Beschleunigung der Zeit außerhalb dieses Systems, was wir da machen, wahrzunehmen. Und deswegen ist es halt subjektiv wahnsinnig schwierig, sowas festzulegen. Aber wir befinden uns ja in der Science Fiction und können uns das alles ausdenken und oder beziehungsweise haben das schon vorgedacht bekommen.
Genau, ja, vor allem auch ohne gleich in einem schwarzen Loch hängen zu bleiben. Mhm. Ne? Da gibt's ja ganz tolle, viele schöne Geschichten. Aber was du sagst, genau, also die Raumzeit wäre dann so stark gekrümmt, dass es sich quasi wieder trifft, ne? Also dass es quasi eine Schleife oder ein Kreis bildet. Und dann wäre man sozusagen zu zwei Zeiten gleichermaßen. Und das sind so Geschichten, die zeigt uns Star Trek auch ganz gerne.
Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, dieses Konzept so kognitiv nachzuempfinden. Denn an welchem Zeitpunkt befindet man sich dann? Es gibt ja dann so einen örtlichen Raum, aber der Zeitpunkt, der, weil wir kennen halt Zeit nur als das Jetzt existiert und alles, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, das ist schon in die Vergangenheit gerutscht und alles, was ich jetzt gleich noch sagen werde, das ist das, was wir als Zukunft bezeichnen. Aber an welcher Stelle bevor ihr auf Play gedrückt habt für diese Aufnahme oder nachdem ihr diese Aufnahme, also diese Folge jetzt gehört habt, an welcher Stelle kommen wir denn raus? Und das finde ich halt für mich leider unbegreiflich.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach so, ne? Und also wenn es nach Star Trek geht, dann passiert es ja scheinbar auch willkürlich oder zumindest sehr überraschend für die Leute. Und wenn wir dann so Sachen sehen, wie zum Beispiel Miles O'Brien, der sich dann auch mehrfach sieht, oder der sich eben auch sieht, wie er in der Zukunft etwas sagen oder tun wird. Das sind ja dann meistens eben so schöne Unfälle, die den Leuten irgendwie passieren. Und da ist dann nicht unbedingt irgendwie ein schwarzes Loch involviert oder eine große Masse, sondern es irgendwelche Ereignisse, Strahlung und so weiter. Und dann kann da schon einiges passieren, ne? Na gut, also so temporale Anomalien wird uns gerne gezeigt. Man erfindet uns gerne schöne Dinge in der Science Fiction und ich finde sie auch ehrlich gesagt wahnsinnig spannend. Ich mag solche Folgen auch total gerne. Ne? Also es ist verwirrend, surreal, es ist für die Charaktere verwirrend mitunter. Also ja, ich finde es immer wieder total spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also sind wir bei der Folge mit Matt, jetzt beispielsweise die Matt-Folge von Discovery? Mhm. Ist das eine Zeitreisefolge? Ich meine, das ist ja ein aktives Eingreifen in die Zeit,
ja,
ne?
Ja, das würde ich schon sagen.
Okay.
Ja.
Weil die Frage ist halt, ob das ein natürliches Zeitphänomen ist. Aber ich glaube, das
aber
ist
er
halt,
nutzt es, ja, er nutzt okay. es ja bewusst, ne? Ja, ja. Um zu steuern.
Deswegen nehmen wir das mal raus, du hast recht. Ja, klar.
Ja. Aber also es passieren zumindest so in Anführungszeichen halbwegs natürliche Phänomene, ne? Oder irgendwelche Umfälle, dass die Leute sich dann selbst doppelt, dreifach sehen, in ihre eigene Zeit quasi schauen können, ne? Also in ihre Zukunft, in ihre Vergangenheit. Manchmal nehmen sie sich nur in eine Richtung wahr, manchmal in beide Richtungen, wie zum Beispiel also hier bei der Visionär in Deep Space Nine, Miles O'Brien. Oder, also was natürlich, ich glaube, dass die Folge hat auch jeder auf dem Schirm, TNG, Déjà-vu, ja. Wo sie immer und immer wieder das Gleiche erleben und nach durch zurückbehaltene Erinnerungen, also eben Déjà-vu-Gefühle, dann eingreifen können, also ihr Handeln beeinflussen können.
Finde ich leider, dieser Art von Plot finde ich leider immer ein bisschen unplausibel. Denn wenn alles wieder auf Null zurückgesetzt ist, wie soll denn eine Erinnerung von einem zukünftigen Ereignis denn zurückgeblieben sein? Und wie häufig ist das durchlaufen? Ist das millionenmal passiert? Ist das nur dreimal passiert, wie wir es vielleicht gesehen haben oder so? Ich weiß es nicht.
Naja, es ist schon recht häufig passiert. Also jetzt hier im Falle, von TNG, also hier von der Enterprise D, waren sie 17,4 Tage gefangen in dieser Kausalitätsschleife. Denn sie gleichen am Ende dieser Handlung mit einem Föderationssignal. Also es gibt irgendwie so Barken und die werden im Subraum Signale senden, wo man sich dann quasi mal wieder nullen kann. Mhm. Also irgendwie abgleichen, man macht mal Uhrenvergleich und dann kommt raus, ihnen fehlen 17,4 Tage. Und sie hatten vorher schon gesagt, wer weiß, wie lange wir hier schon stecken.
Stell mal vor, 17,4 Tage, das ist ja so ein typischer, so ein typischer Urlaubszeitraum, ne? Du kommst wieder, was da an Mails auf dich zukommt. So Arbeitsmails. Also das wird übel für die, ne?
Ja, und das ist ein Urlaub gewesen, von dem sie nichts hatten.
Ja, ne? Eben.
Ja, eben. Aber noch schlimmer.
Ja, die haben den immer wieder genommen.
Ja, noch schlimmer trifft es ja die USS Bozeman, die in dieses Ereignis mitverstrickt ist. Die haben 90 Jahre Abweichung, also da ist richtig bum, bum, bum.
Ja, genau. Ja, nee, alle, die du kennst, sind tot. Gute Reise.
Wir müssen mal reden, biegen Sie mal rüber, wir haben da Neuigkeiten für Sie.
Ja, das kann übel sein, ja. 17 Tage sind da noch ein Geschenk. 17,5.
Das stimmt, ja. Und dann fragt man sich halt auch, haben die das die 90 Jahre lang, also haben die auch so erlebt wie unsere Helden quasi?
Ja,
also
eben.
Haben die auch jeden Tag wieder erlebt und haben es nur nicht gecheckt und konnten sich keine Botschaft senden oder?
Und täglich grüßt das Murmeltier. Also mal ernsthaft, stell mal vor, die haben immer wieder, die leben ja noch in Déjà-vus, die wissen ja gar nicht mehr, was real ist und was nicht.
Mhm. Jetzt kommt, oder sie hatten das vielleicht nicht, ne? Dass diese Kausalitätsschleife nur unsere Crew betroffen hat und die anderen sind irgendwie durch dieses Raumzeitphänomen einfach so aus ihrer Zeit gerissen. Wer weiß, ne? Also es wird uns nicht, erklärt.
Dann ist es aber eine Zeitreise.
Das wäre eine Zeitreise, ja. Aber die Bozeman, von der sehen wir ja so gut wie nichts. Also von daher.
Zum Thema Zeitreise. Es gibt eine natürliche Sache der Zeitreise. Also ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, aber wir sind alles Zeitreisende und zwar reisen wir linear, wie du schon sagtest, also tendenziell oder eben Raumzeit gestaucht in die Zukunft. Wir sind also Zeitreisende in die Zukunft. Willkommen, lieber Mitzeitreisender oder Mitzeitreisende.
Willkommen.
Ja, okay. Entschuldige, das wollte ich nur nochmal einschieben. Ja, okay. Die Bozeman, aber das haben wir durch, ne?
Ja, aber ich fand es auf jeden Fall spannend. Also die Folge ist mir immer in Erinnerung geblieben, weil sie am Ende eben quasi den Uhrenvergleich machen. Und das fand ich immer total spannend, ne? Also irgendwie muss man sich ja quasi wieder in Anführungszeichen einnorden, ne? Also unsere Sprache ist auch wieder so irdisch. Naja, auf jeden Fall, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Und dann gibt's ja auch noch die TNG-Folge Beweise, wo sie sich selbst im Zeitbetrug versuchen, ne? Also im Grunde kann das richtig. Ja gar nicht gut gehen, ne? Dass man sich sagt, okay, wir sind jetzt auf jemanden gestoßen, die wollen nicht, dass von deren Existenz die Galaxie erfährt. Also damit sie uns nicht töten, müssen wir dafür sorgen, dass wir sie vergessen und uns dann im Nachhinein quasi verarschen, damit wir nicht mehr nachforschen, wen wir da getroffen hatten.
Ja, aber mal ehrlich, ne, das ist maximal unplausibel. Denn stell mal vor, du hast eine Karte, ne? Und du hast alles schon entdeckt, außer diesen einen Punkt. Also entweder du musst dich halt so betrügen, dass du sagst, nein, dieser Punkt ist entdeckt und da ist wirklich überhaupt nichts, was die ja halt auch in gewisser Weise tun. Aber irgendwann wird wieder einer dahin kommen und irgendwann wird dieses ganze Ding auffliegen und eigentlich, ich bin ja ein Freund von sag die Wahrheit und ich hätte es ganz einfach gemacht, bitte, also Schilder aufstellen, do not trespass, hier bitte nicht mehr vorbeischauen, wir wollen unsere Ruhe haben.
Ja. Naja, gut, aber das regt ja manche dann besonders an, dann vorbeizugucken, was es damit auf sich hat. Also jeder hat dann so seine Strategie und die Föderation oder hier die Sternflotte geht ja dann auch die Strategie, dass sie das quasi in der Karte, wenn du sagst, wir kennen alles, wir kennen nicht alles, ne? Sie fliegen ja in Gegenden, die unbekannt sind und dann machen sie da eben ein Vermerk, da ist nicht schön, nicht hinfliegen. Und sie kriegen das hin. Ich habe die Folge jetzt nochmal geschaut, weil ich es nicht mehr wusste, wie sie es hinkriegen. Sie kriegen es von Anfang an schon so hin, dass sie sagen, ach, wir sind durch ein Wurmloch gehüpft, sind dabei ohnmächtig geworden. Der Einzige, der wach blieb, ist Data und der kann uns jetzt erzählen, dass nur 30 Sekunden vergangen sind und in Wahrheit sind wir quasi einen Tag, also haben eine Tagesreise, eine Strecke von einem Tag hinter uns gelegt. Und es ist nicht nur die Strecke, die wir zurückgelegt haben, sondern es ist tatsächlich auch so ein Zeitphänomen, Wir sind zwar innerhalb von 30 Sekunden diese Strecke gereist, aber es ist auch ein Tag vergangen. Also insofern passt diese Geschichte dann doch wieder, ne? Mhm. Weil ich mich dann gefragt habe, wenn sie dann ihre Zeit wieder abgleichen mit irgendeiner Subraumbarke und dann kommt raus, ups, es sind nicht nur 30 Sekunden, was sagt dann denn Data? Aber nein, das hatte er natürlich eingeplant. Also dieses Wurmloch war eben ein Raumzeitphänomen. Mhm. Und indem sie dann zusammenarbeiten. Ich finde die Folge ja echt spannend, ne? Weil man weiß ja als Zuschauer erstmal auch nicht, was da los war. Und ich weiß nicht, wie ich das erste Mal geguckt habe. Und diese Faszination empfinde ich auch immer wieder. Ich finde das sehr spannend, wie Data dann unter Verdacht gerät und wie er eisern bleibt, weil er hat ja einen Befehl von Picard, es sich zu verraten. Und der Zukunfts-Picard quasi, also der Gegenwarts-Picard, der Gegenwarts-Picard weiß davon nur nichts mehr, dass sein vergangenes Ich den Befehl gegeben hat. Und diese Verdächtigung und diese Unklarheit, aber auch die Beharrlichkeit, in der Picard es lösen will, weil er sagt, wir wissen, dass hier was nicht stimmt, Mr. Data, und wenn wir das nicht zu ihren Gunsten oder wenn wir das nicht zu unserer Zufriedenheit quasi, zu unserer aller Zufriedenheit aufklären können, werden sie auseinandergenommen. Es wird auf jeden Fall geguckt, was hier los ist, und das wollen wir nicht. Wir wollen es auch zu ihrem Wohl klären. Mhm. Ne? Ja, und also das fand ich einfach sehr stark. Ja,
ja. Ja, ich habe trotzdem, ja, stark, und ich find's halt auch schön, wie es dann am Ende, was heißt schön, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich kann damit leben, wie es gelöst wurde. Aber ich finde die Lösung nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Denn am Ende, wir reisen doch daraus, um Dinge, ja, über dieses Universum zu erfahren.
Ja,
und in diesem Fall reisen
aber
wir daraus, um nichts zu erfahren. Und das widerspricht dem ein bisschen.
Naja, aber ich finde, es ist eine sehr klassische TNG-Story.
Ja,
insofern, dass hier die Gemeinschaft ein Problem löst zum Wohle aller. Also die Fremden hätten ja auch unsere Helden töten können. Sie haben darauf verzichtet, indem sie darauf vertrauen, dass es klappt, auch wenn es einen zweiten Durchlauf braucht, dass man nichts von ihrer Existenz mitnimmt.
Mhm.
Und das ist eine sehr versöhnliche und friedliche Lösung. Und
ja, friedlich
gemeinschaftlich arbeitet man daran und man, also auch auf dem Schiff gemeinschaftlich. Es gab eben Fehler, die gemacht wurden. Also Dr. Crusher hatte Moos angepflanzt, gezüchtet und
Dr. Crusher hat Moos angesetzt.
sie hatte im Labor so kleine Moosproben und die sind halt gewachsen. Ne, in der Zeit.
Ja,
und das
ja.
konnte dann eben nicht sein, dass es nur 30 Sekunden sind. Dann hat man Transporteraufzeichnungen verglichen mit den Leuten. Also die Person, die das letzte Mal transportiert wurde, die junge Frau wurde dann untersucht und dann heißt das, tatsächlich, also auch ihre Zellen verraten uns, also ihre Kopie von vor 24 Stunden sagt uns, sie sind tatsächlich einen Tag älter geworden oder also ihr Tagesrhythmus, das finde ich auch interessant. Das heißt, es gibt einen Zellzyklus und da gibt es eben genau die Abweichung, die alle anderen Indizien auch stützen. Und
ja, aber ich mag die Quintessenz nicht, ne? Die Quintessenz ist, wenn du lügst und aufgedeckt wirst, dass du gelogen hast, dann musst du eine größere Lüge fabrizieren, die das alles deckt. Und wenn du richtig gut bist, wenn du richtig gut gelogen hast, dann fragt keiner mehr. Und das finde ich, das fühlt sich für mich nicht gut an.
Also das wäre so gewesen, würde ich auch denken, wenn Data das alleine vollbracht hätte. Aber dass es am Ende geklärt wurde, dass man es alles auf den Tisch gelegt hat und gemeinschaftlich an dieser neuen Lösung gearbeitet hat, finde ich es ehrlich gesagt eine gute Lösung.
Okay. Ja.
Und mittlerweile fehlen ihnen ja sogar schon 2 Tage, ne? Und sie müssen sich 2 Tage hinweglügen quasi.
Mm, ja, also die kommen deutlich älter wieder, als sie losgeflogen sind. Das passiert uns allen, denn die Zeit vergeht halt auch so. Und ich glaube, auf die lange Zeit gesehen, ne? Also ich sag jetzt mal, wenn du immer wieder solchen Völkern begegnest, ne? Bist du nach 2 Wochen im Rentenalter. Ne? Also gefühlt.
Oh ja.
Ne? Also
das ist das Risiko,
da
dass du mit
zueinander
eingehst. Ja, ne? Ja. Dann werden deine Kinder groß, ne? Nochmal Reminiszenz an die letzte Folge. Da haben wir gar nicht zurückgeblickt, fällt mir gerade ein. Wir hatten, das ist jetzt ein bisschen unglücklich mitten in der Folge, aber wir hatten auch schönes Feedback, also auch auf unserer Seite. Vielen Dank an Michael für die Kommentare und auch an die persönlichen Rückmeldungen und auf Twitter und so weiter. Ja.
Ja, vielen Dank, aber
Genau, also aber auch eine interessante Variante, ne? Also an deinen Kindern würdest du es ja dann eben auch merken, ne? Ja. Und was wir eben ja schon gesagt haben, also Zeit ist relativ zum Bezugssystem. Also darauf geht Star Trek ja irgendwie auch nur selten ein, dass es eigentlich ein Problem sein müsste, in so hoher Geschwindigkeit durch die Gegend zu fliegen und dann wieder zurück zur Erde zu kommen und quasi genauso gealtert zu sein wie alle anderen?
Ja, das tut ja die Sternflotte nicht. Also die Schiffe der Sternflotte reisen ja nicht mit Überlichtgeschwindigkeit. Das ist zwar im Endeffekt so, aber die verzerren ja mit dieser Warpblase den Raum vor sich und hinter sich so, dass sie quasi an derselben Stelle, also das ist schwierig zu erklären, also der Raum wird so verändert, dass man an einem anderen Punkt rauskommt. Aber man hat keine Strecke hinter sich gebracht. Also das ist jetzt kaum. Das ist jetzt nicht so, obwohl man in der Darstellung, man sieht ja, wie das Schiff wegfliegt. Mhm. Wahrscheinlich würde das ganz anders aussehen wegen dieser Raumverzerrung.
Ja. Stimmt. Wie die RomulanerInnen fliegen, ist mir nie klar geworden mit ihrer Quantensingularität und ihrem ganzen Chronoton-Gedöns. Also das finde ich sehr schwierig.
Ja, aber die wissen wir ja nicht, ob bei denen die Zeit irgendwie anders vergeht.
Ja, naja, also okay.
Weißt du, die haben ja da keine Aufzeichnung. Also es kann halt sein, dass die tatsächlich nach 2 Wochen tatsächlich das Rentenalter, obwohl bei denen ist es ja dann andersrum.
Nein, das wissen wir. Wir kennen ja Romulaner jetzt schon sehr lange.
Wenn die ewig reisen, ne, dann müssten die ewig jung bleiben. So rum müsste es eigentlich
sein. Wir wissen
sein.
Einfach zu wenig über ihren Antrieb. Ne? Aber es ist interessant, ne, dass die ein komplett anderes Konzept quasi fliegen.
Korrekt.
Im wahrsten Sinne.
Ja. Okay. Wobei Singularitäten sind ja, also schwarze Löcher beispielsweise sind Singularitäten. Und vielleicht nutzen sie dasselbe Phänomen einfach nur auf eine ganz andere Art und Weise. Aber da lass uns mal über Antriebe drüber sprechen.
Ja, da gucken wir mal anders drauf, genau. Ja, also spannend, aber das kommt ja jetzt schon so in diese Richtung. Was ist denn, wenn bei anderen die Zeit anders, also wenn die Uhren anders ticken? Mhm. Also nicht nur, weil ihre Umdrehungen irgendwie anders sind und die Zeit anders gemessen wird, sondern weil sie tatsächlich irgendwie total verrückt physikalisch bei denen anders abläuft. Und das haben wir in Star Trek auch einige Male. Und das finde ich auch immer wahnsinnig spannend. Das ist total faszinierend und potenziell für Kopfschmerzen. Und man fragt sich immer, kann denn das überhaupt sein? Es ist auf jeden Fall total spannend. Also entweder wird uns sowas gezeigt wie die leben temporal verschoben, wie zum Beispiel die Wesen aus Gefangen im 19. Jahrhundert. Die sind 0,004% temporal phasenverschoben und deswegen können die auch total toll Zeit reisen und reisen in die Vergangenheit der Erde und rauben den Menschen die Lebensenergie, bla bla bla.
Ja, okay.
Solche Geschichten, ne? Man fragt sich, hä?
Ja, aber
also
das
wir
ist
fahren
ein, das
einfach
ist leider
wahnsinnig
eine üble
wenig
Folge.
Über die.
Das ist, ich finde, es ist da so vieles so massivst unplausibel. Und
sie fing gut an.
Ja,
das war
okay,
ein guter
Cliffhanger
für die Staffel.
Okay. Zugegeben. Genau. Ja? Also es gibt ein paar coole Stellen. Es gibt ein paar wahnsinnig gute Stellen in diesen 2 Folgen. 2 sind es, ne?
Genau, es ist die Staffelfinale, Staffel 5 und dann die Eröffnungsfolge Staffel 6. Und man muss ja auch leider dazu sagen, dass sie sich das ausgedacht haben und wussten nicht, wie sie es auflösen wollen. Sind dann in die Sommerpause gegangen und haben sich gedacht, na mal gucken, was im Drehbuch steht, wenn wir wiederkommen. Und dann haben die AutorInnen geschwitzt über die Sommerzeit und haben sich irgendwas ausgedacht. Ne?
Nein, ich finde auch diese Auflösung mit Geinen, die ja quasi, die sehr lange lebt. Ne? Also das ist die El-Orianer, die werden sehr, sehr alt. Und Geinen lebt ja, warum auch immer, auf der Erde zu einer Zeit da, also zu Mark Twains Zeiten. Und
sie ist
noch jung, aber genauso
jung. Sie ist noch
jung
und sie will was von der Galaxie sehen.
Ja, ich bin gespannt, wie Geinen in Picard dargestellt werden wird.
Oh ja.
Das wird ganz, ganz doll spannend werden. Vielleicht machen die dann einen heftigen CGI-Effekt drüber oder die machen das halt wie bei Data, ne? Was nicht so gelungen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach in ihrem jetzigen, also dass sie Whoopi Goldberg, die Schauspielerin, in ihrem jetzigen Alter zeigen, genauso wie sie das eben mit Q ja genauso auch machen können. Also einerseits kann sie als El-Orianerin halt auch einfach mal jetzt gealtert sein. Oder vielleicht hat sie auch so Möglichkeiten wie Q, denn als Q das erste Mal in Zeitsprung mit Q in TNG auf sie trifft und wir erfahren, dass sie sich schon vorher kannten. Mhm. Und dann sagt er, ach so nennst du dich jetzt, ach so siehst du jetzt aus. Ne? Also er hat sie erst gar nicht erkannt, er musste quasi erspüren, wer sie ist. Ne? Also hat sie sich für ihn, also vielleicht ist irgendwie Optik für ihn nicht so wichtig und er erkennt sie halt einfach nicht, er sieht doch so viele Personen, ne? Aber
ja, stimmt.
Vielleicht, also er sagt, ach so, nennst du dich jetzt? Also, naja, ne, es war eine ganz frühe Folge, vielleicht hat man quasi das jetzt geredconnt und das ist nicht mehr aktuell oder so, aber denkbar wäre es noch, ne? Dass wir wissen ja von den El-Orianern auch so wenig.
Ja, jetzt ist halt auch nochmal die Frage, wo wir gerade bei Q waren. Er ist ein Wesen, das außerhalb der Zeit steht. Das ist für uns schwer zu fassen, weil wenn du außerhalb der Zeit bist, also das, wenn Zeit für dich, wenn das wirklich stimmt, ne? Ich weiß nicht, ob der zuverlässig ist als Erzähler, der gute Q.
Nee,
das wissen wir nicht. Aber wenn der tatsächlich, wenn das stimmt, dass Zeit für ihn keine Größe ist, die nicht revidierbar ist, dann...
Ja, das ist ja so. Er reist, er springt einfach so, er bewegt sich in der Zeit, wie wir uns in dem Raum bewegen können. Und es gibt keine scheinbare Grenze, ne? Ja, also was Geschwindigkeit, Örtlichkeiten und so weiter betrifft. Also er geht einfach zurück zu unserer Ursuppe auf der Erde oder in die ferne Zukunft. Das ist für ihn, ja, relativ.
Das heißt, er kennt Picard schon, als er ihn zum ersten Mal trifft. Weißt du, was ich meine, ne? Also wenn man so ein zeitlich, wenn alles für dich quasi fast gleichzeitig abläuft und er weiß, was in der Zukunft passiert.
Nee, das glaube ich nicht. Ich denke schon, dass er die Zeit vor sich hat, wie wir Landschaft vor uns haben, aber es heißt ja nicht, dass er alles schon kennt, ne? Er reist dorthin, um kennenzulernen, zu erfahren. Und er kann aber auch spüren, wenn was nicht in Ordnung ist, wenn das was aus der Zeit geraten ist. Ne? Und darauf setzt ja offenbar auch die zweite Staffel Picard. Wir kennen ja zumindest schon einen Trailer und einen Teaser. Und Zeit wird das Thema sein. Ne? Also ich denke mal zumindest Zeitreisen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das Thema in die Zukunft verschieben und uns jetzt nur über Zeit unterhalten.
Mhm. Das wird sicherlich ein Thema vor oder nach Picard nochmal akut werden. Denn wenn wir da nochmal ein paar Informationen zu bekommen, ist halt die Frage, ob das jetzt zu dem Thema Zeit passt. Eher nicht, aber eben dann Thema Zeitreisen. Ne?
Ja, vielleicht auch zum Thema Zeit, wer weiß. Ne? Also, aber ich glaube, in die Richtung wird es gehen. Ne? Es heißt ja im Trailer, das ist die letzte Grenze. Ne? Und ja, wir sind gespannt. Okay. Also wir wollen jetzt auch nicht zu viel theoretisieren und spoilen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Es gibt auch Leute, die Trailer gar nicht gucken wollen.
Ja, also, aber Fakt ist doch, dass wir schon ein klitzekleines bisschen was wissen. Nämlich da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und das werden auch diese Menschen alle schon gesehen haben.
Weiß man nicht. Na gut. Aber was du sagst, also einmal wird uns gezeigt, dass es Leute gibt oder Personen oder Existenzen, Individuen, wer weiß. Also es gibt zum Beispiel die Macht über die Zeit haben, also die Möglichkeit haben, ohne irgendwelche Technik, Teilchen, also zumindest scheinbar ohne irgendwelche Hilfsmittel, sich durch die Zeit zu bewegen in beide Richtungen. Und auch den Zeitablauf aktiv zu verändern, also zu wissen, dass man so etwas tut, wie zum Beispiel Q in Zeitsprung mit Q, der sagt, ich schnicke euch jetzt mal in eine entfernte Gegend der Galaxie und sorge dafür, dass ihr den ersten Kontakt mit den Borg habt. Das wäre nämlich in der Zeit eigentlich erst viel später gekommen, das weiß er ja.
Ja, deswegen ist eigentlich der deutsche Titel, obwohl er ja nun wirklich falsch übersetzt ist, eigentlich viel plausibler. Ne? Es ist ja, man springt ja weit, weit weg. Und eigentlich wäre es sinnvoll, dass man weit, weit in die Zukunft auch noch springt. Was heißt weit? Man springt in die Zukunft gleichzeitig mit einer großen Distanz und dann wäre es vielleicht einigermaßen plausibel. Dann würden sich die Borg in der Zukunft auf den Weg Richtung Erde machen.
Oh je, okay. Na gut,
das bringt aber andere Probleme mit sich, gebe ich zu.
Es wird uns halt so nicht gezeigt, ne, in der Folge, dass es ein Zeitsprung gewesen wäre. Es ist halt tatsächlich nur ein im Raum versetzen und deswegen Ereignisse, die normalerweise erst in der Zukunft eintreffen würden, schon frühzeitig zu triggern, ne? Na gut, aber dieses Phänomen mit, wie man Zeit wahrnimmt und wie man in der Zeit sich bewegt, das haben wir in Deep Space Nine auch ganz prominent mit den Propheten. Mhm. Und die finde ich ja ganz spannend auch. Ja, ne? Also diese Wesen, die im Wurmloch wohnen, also
so sagen körperlose wir jetzt mal, Wesen, ja, ja.
Genau, Wurmlochwesen, also die außerhalb der Zeit offenbar existieren oder zumindest die nicht wahrnehmen. Ne? Wir sagen ja, wir existieren in eine Richtung, wir werden immer älter, wir erleben die Zeit in eine Richtung und die erleben die Zeit noch nicht mal. Die fragen sich, was ist denn Zeit und so.
Mhm. Und Kausalität.
Ja, wenn, dann und so Geschichten. Und die Ereignisse um Benjamin Sisko zum Beispiel passieren ja quasi eigentlich erst, indem er sie trifft und also es ist total verrückt, ne?
Ja, genau. Also das ist schon, also es ist schwer zu begreifen, aber da trifft auf die Wurmlochwesen, trifft eigentlich das eher zu, was ich vorhin über die Q quasi postulieren wollte, ne? Dass die halt die Zeit komplett als Pläne komplett einmal überblicken können und daher nicht verstehen können, dass jemand nur einen klitzekleinen Ausschnitt, also im Prinzip eine Größe von ja eben keiner Größe hat, die auf diesem Zeitstrahl entlangläuft und eben alles, was danach als Vergangenheit sich erinnern kann, aber alles, was davor liegt, eben noch nicht sehen kann und das verstehen die halt nicht. Und das finde ich auch sehr schön dargestellt. Also das finde ich, also dieses Unverständnis dieser Wesen ist eine schöne Darstellung von, wir verstehen die Welt, also die physikalische und Zeitwelt und so weiter, verstehen wir ganz anders. Und wir verstehen nicht, wie ihr das wahrnehmt. Und das ist schön. Die sind nicht einfach übermächtig, so wie Q, der quasi ganz viel, viel, viel weiß, aber dann halt sich als sehr, sehr kindlich herausstellt, sind die sehr erwachsen, mit aber einem sehr begrenzten, ja, physikalischen Horizont, weil es für die irrelevant ist. So scheint es zumindest.
Ja, ja. Ja, also es ist aber auch total schwer, irgendwie nachzuvollziehen, wie die denn tatsächlich existieren. Ne? Da kommt man ja auf keinen Nenner. Ne? Also man hat kein gemeinsames Bezugssystem, in dem man sprechen kann, offenbar. Ne? Also da gibt es keinen ordentlichen Informationsaustausch drüber. Es fehlen einfach die Worte in der jeweiligen Sprache, offenbar. Ne? Und im Grunde ist es so, weil Benjamin Sisko Kontakt mit den Wurmlochwesen hatte und die Ereignisse um Bajor beeinflusst, nur deswegen existiert er auch, um das quasi zu tun. Aber er existiert nicht, um es zu tun, sondern weil er da existiert, existiert er, um es zu tun. Oh, das ist verrückt.
So eine
Selbsterfüllende Prophezeiung.
Naja. So ungefähr. Ich meine, das sind Propheten, selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, ne? Ja.
Irgendwie schon irgendwie. Aber gut, okay. Das habe ich nicht wirklich so verstehen können. Das ist mir zu fast schon esoterisch gewesen.
Ja, das ist es ja auch, ne? Und also zumindest ist es so ungreifbar, dass es dann quasi nur in dieser Religion erklärt wird, ne? Beziehungsweise für Benjamin dann irgendwann irgendwie einen Sinn ergibt, aber auch er nicht in der Lage ist, das anderen zu erklären, ne? Und
ja klar,
er geht auch darin auf. Ja.
Ja.
Ja. Puh, verrückt.
Wirklich verrückt.
Ja.
Es gibt aber auch noch Menschen, hätte ich fast gesagt, Wesen auf fremden Planeten. Ich weiß, ich hoffe nicht, dass ich nicht zu weit nach vorne greife, die Zeit auch anders wahrnehmen und zwar auf ganz normalem physikalischem Wege.
Ja, ja.
Genau. Und zwar kommt die Voyager an einem Planeten, kann man den so nennen, an einem Donut vorbei, was auch immer, vielleicht ist es auch nur die physikal oder die visuelle Darstellung eines Planeten, der so stark gravitonisch, sagt man das so, unter Zwängen steht, dass dort die Zeit deutlich schneller vergeht. Und die Voyager kommt an diesem Planeten zu einer Zeit, als diese Wesen noch, ja, im Prinzip das Äquivalent des Höhlenmenschen waren. Oder
ich glaube schon ein bisschen Steinzeit. Weiter, oder?
Gute Frage. Es kann halt sein, dass es so vor ungefähr 6000 Jahren war. Ich weiß ich nicht, ob das, ich sah, meiner Meinung nach sah es nicht so aus, als wenn die große Zivilisation da hätten, sonst wenn es so.
Na schon, also eine Kultur hatte sich da entwickelt.
Ja, aber nein, ich meine keine Hochkultur im Sinne von bei uns vor 6000 Jahren, wo große Pyramiden gebaut wurden und so weiter. Das sah nicht so aus. Das sah eher so aus, als wenn ja, das.
Die hatten Zelte, glaube ich, ne?
Ja, oder vielleicht lebten die in Höhlen. Deswegen, ganz genau kann ich es nicht wissen, aber so etwa in diesem Zeitraum, 6000, vielleicht auch vor 10.000 Jahren, man weiß es nicht genau. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Und vielleicht würde die auch ohne diese zeitliche Verzerrung diese Entwicklung ganz anders ablaufen. Vielleicht wären die nach 1000 Jahren schon im warpfähigen Alter oder in einer warpfähigen Entwicklungsstufe. Aber dennoch, die sind, und das ist halt das Spannende an der ganzen Sache, dieser Planet ist in so einer großen Gravitation gefangen, dass dort die Zeit deutlich schneller, oder meinst du, das ist was anderes?
Ja, naja, also sie kommen dann am Ende zu dem Schluss, dass der Kern des Planeten aus Tachyonen besteht und er sich ganz schnell dreht. Also quasi eine Sekunde oben auf dem Schiff da, also auf der Voyager, ne, beschreibt unten auf dem Planeten einen Tag etwa. Und dementsprechend vergeht natürlich die Zeit aus der Perspektive von oben nach unten total schnell.
Ja, aber die müssen dann halt schon wochenlang im Orbit gewesen sein, also da oben gefangen sein, dass dort eine Entwicklung, wenn die eben nicht so gestaucht ist, wie ich es ja anfangs sagte, ne? Wenn wir 10.000 Jahre überbrücken, oder selbst wenn es nur 2.000 Jahre sind.
Oh, ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht. Also es vergeht wirklich einige Zeit. Sie entwickeln sich ja dann tatsächlich auf dem Planeten zu so einer technisierten Kultur, dass sie der Voyager dann helfen können, also durch Raumfahrt. Aus dieser, also weil wir müssen dazu sagen, die Voyager hat sich etwas an den Planet angenähert, wollte gucken, was es damit auf sich hat, wollte ihn erforschen und blieb dann quasi in diesem gravimetrischen Feld stecken. Also sie blieb so, dass man vom Boden aus die Voyager oben am Himmel sehen konnte, blieb sie eben stecken. Ja, konnte halt aus eigener Kraft gar nicht mehr von dem Planeten wegkommen, weil sie so sehr angezogen wurde. Und die Entwicklung ist dann so weit, dass sie dann selbst Raumfahrt entwickelt haben, die Voyager besuchen und dann kommen sie erst auf den Trichter. Was passiert das? Also die zwei Astronautinnen, wobei die Astronautin gleich stirbt und der Astronaut dann zurückreisen kann, natürlich viele Jahre erst später unten wieder ankommt und erzählen kann, dass er oben war in einer anderen Zeit. Und sich das dann so erklärt.
Ja,
und
diesen Übergang finde ich ein bisschen schwierig, weil am Anfang, also was ich witzig fand, war dieses, wir kommen auf dieses Raumschiff und komischerweise keiner begrüßt uns, keiner reagiert in irgendeiner Art und Weise. Und als sie auf dem Schiff sind, sehen sie, wie beispielsweise, ich glaube, jemand schenkt Janeway einen Kaffee ein.
Tee oder Kaffee, ja, genau, auf der Brücke wird was eingeschenkt. Ist wahrscheinlich Kaffee. Ja. Okay, das ist der Moment, wo der Astronaut dann versteht, was da los ist. Mhm. Ne? Also er sieht ja die Leute schon irgendwie immer im Gang stehen und die sich ja scheinbar quasi nicht bewegen, sind irgendwie eingefroren in ihren Bewegungen. Und als er dann den Kaffee sieht, dann wird's ihm klar, was da passiert ist. Mhm. Und dieser Übergang von ihrer Zeit, von ihrer Existenz in diese Zeit der Voyager, also in diese viel langsamere Zeit, hat eben körperlich schwere Auswirkungen auf sie, woran die Astronautin stirbt. Der Astronaut kann gerettet werden und der Doktor, bla bla, wie auch immer, heilt ihn dann quasi oder sorgt dafür, dass er in dieser Zeit leben kann und dann verbringt er natürlich nicht lange an Bord der Voyager, aber doch lange genug, damit unten wiederum sehr viel passiert ist. Ja, also sehr spannend und ich finde so ein Konzept, also ich meine, Science Fiction ist einfach prädestiniert dafür, solche Konzepte durchzuspielen. Und wir haben das auch hier nicht das erste Mal gehabt, also dass die Zeit woanders sehr viel schneller vergeht. Das hatten wir schon in TOS. In Was summt denn da? Also vielleicht, ich sag noch dazu, die Voyager-Folge hieß Es geschah in einem Augenblick. Und in Was summt denn da? Da wird die Enterprise überfallen. Also da hat man dann wieder so ein Motiv, dass sie dann tatsächlich wieder Feinden gegenüberstehen, ne? Währenddem das ja in der Voyager-Folge ganz anders gelöst war, ne? Und da kommen Personen an Bord und mit ihrem Wasser, mit diesem skalusianischen Wasser können sie die Leute, die das dann trinken, in ihre Zeitebene holen, aber das ist alles sehr fragil, die sterben dann immer relativ bald. Und natürlich schaffen es Kirk und Co., sich zu befreien und ja, wieder ihrer Wege in ihrer eigenen Zeit zu fliegen. Aber sehr spannend, ne? Auch ja, welche also, Motive dann da genutzt werden.
Ja, das, also dieses Summen kommt halt von den, von der schnellen Sprechweise derer, die eben in einer anderen Zeit, also die Zeit viel langsamer wahrnehmen. Oh, das ist eine gute Frage, wie würde man das beschreiben? Die nehmen die außenstehende Zeit langsamer wahr und bewegen sich daher schneller. Und diese schnelle Bewegung, dieses schnelle Sprechen wäre, also wenn man meine Sprache jetzt hochdrehen würde, wäre das also, ne? Also es wäre so halt auch so.
Ganz hoch und fiepen, genau. Also sie denken halt irgendwie, sie hätten Insekten mit an Bord gebracht, ne? Irgendwie so.
Ne? Ja, was plausibel ist irgendwie.
Ja, ja.
Also in gewisser Weise. Toss hat halt ab und zu mal so ein bisschen haarsträubende Paradigmen, aber ich finde die Idee, ich meine, das ist Science Fiction, ne? Mhm. Ich finde die Idee schön, dass man das dann halt auch so aufarbeitet und dass man sich nicht überlegt, ja, die und die und die Probleme sind aufgetreten, sondern wir hören und das bedeutet auch was. Ich meine, wir wissen halt immer, wenn irgendwas passiert, was sonst nicht passiert, ah ja, ja, okay, das hat Bedeutung. Das ist halt bei Star Trek so, meistens.
In TNG bekommen wir das auch mal gezeigt, dass quasi alle irgendwie eingefroren sind in ihren Bewegungen, aber eigentlich vergeht die Zeit nur ganz, ganz langsam. Mhm. Da kommen Picard, Geordi, Data und Troy von einer, ich weiß nicht was, Konferenz zurück. Man sieht da eine schöne, einen schönen Flug mit einem Runabout. Das ist eine späte Folge, 6. Staffel. Mhm. Und dann kommen sie in so ein temporales Phänomen. Und da gibt es diese Szene, Picard greift an die Obstschale, die auf dem Tisch steht. Und dort, genau dort, läuft die Zeit einfach anders. Und seine Hand wird total alt und der Apfel verdirbt ganz schnell und verfault und schimmelt. Und dann kommen sie an zur Enterprise. Also ich glaube, die hatten ihren Treffpunkt nicht eingehalten. Sie suchen das Schiff und finden es dann im scheinbaren Kampf mit den Romulanern, mit einem romulanischen Schiff und beamen rüber an Bord. Natürlich gibt's wieder irgendeine technische Lösung an den Arm, dass ihnen irgendwie so eine kleine Blase, ein kleines Verzerrungsfeld um sie rum ergibt, dass sie von diesem Phänomen eben nicht betroffen sind. Und da gibt ja auch dieses, gibt es dieses Meme, das ja quasi daraus entstanden ist aus dieser Folge, wenn Picard dann doch in dieses Phänomen quasi oder davon beeinflusst wird und dann an der, also man sieht dann, es gibt einen Warpkernbruch und dort steigt Rauch aus dem Warpkern aus und er steht vor diesem Rauch und malt ein Smiley-Gesicht in den Rauch und das bleibt halt einfach so stehen und er lacht total hysterisch. Das ist halt zu seinem Meme geworden, ne? Das ist dann das Zeichen dafür, dass eben seine Abschirmung nicht mehr funktioniert und er also jetzt von diesem Phänomen übermannt wird. Und es kommt ja dann ganz anders, ne? Also wir erfahren ja dann auch eben genau nochmal hier, dass der Antrieb der RomulanerInnen, also diese Quantensingularität tatsächlich, also die künstlich erzeugt wurde, von Wesen, die in normalerweise eben natürlichen Quantensingularitäten ihren Nachwuchs beherbergen oder ich sag mal ihre Eier ablegen quasi, versehentlich eben diese künstliche Quantensingularität genutzt haben. Und als die RomulanerInnen das eben, ich sag mal, nutzen, anschalten wollen, wie auch immer, oder abschalten, ich glaube, es ging um Abschalten, darum ging es, ne? Und
möglich, ja.
Wobei sie sagen eigentlich, wenn man es einmal angemacht hat, dann kann man sich mehr abschalten. Also beschäftigen wir uns irgendwann bei meinen Antrieben. Abschaltung
gewesen. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall wollen die das dann verhindern und dann passiert eben so ein Zeitphänomen. Ne? Also ja, das ist spannend. Ne? Also ich meine, in der Science Fiction kannst du sowas machen und natürlich finde ich das total klasse, dass sie es tun.
Ja, genau. Also wenn man auch weit genug in diesen Stories ausholt, finde ich, kommt genug Plausibilität für mich dabei herum, dass ich sagen kann, okay, diese Prämisse kann ich akzeptieren. Wenn aber dann halt nichts erklärt werden würde, ne, und das ist halt einfach so passiert, das kann ja sein, dass das halt auf natürliche Art und Weise so ein Phänomen stattfindet. Aber dann kann man das halt auch sagen, ja, das ist ein natürliches Phänomen. Ist eine zu einfache Erklärung fast schon. Denn wie häufig sind die denn? Ist das eine größere Gefahr für die Reise unserer Crew? Wenn du weißt, was ich meine.
Also naja, in Déjà-vu zum Beispiel, da scheint es ja so zu sein, ne? Oder da ist es zumindest entstanden, weil die Bozeman ja mit ihnen kollidiert ist, der Warpkern gebrochen, explodiert und dann kam es zu dieser Kausalität. Also ich glaube, sie ist erst entstanden durch dieses.
Okay.
Also dann fragt man sich natürlich, warum ist die Bozeman in der Zeit gesprungen? Das ist ein anderes Rätsel, das nicht gelöst wird in der Folge. Oder zum Beispiel in dieser TNG-Folge Die Zukunft schweigt. Kannst du dich daran erinnern? Da
Die Titel sagen mir immer nichts. Du kannst es immer so rauszaubern.
Sie empfangen ein Notsignal von einem Shuttle und es ist dann tatsächlich, ich glaube, die Elbas, also ein Shuttle der Enterprise D. Und darin sitzt ein sehr krank aussehender Picard. Der hat ganz merkwürdige Bio-Werte. Es ist alles irgendwie aus dem Ruder, teilweise komplett verkehrt. Also wenn er ein Aufputschmittel gibt, dann stirbt er fast. Und wenn man ihm ein Beruhigungsmittel gibt, dann wacht er auf. Und das ist eine zweite Staffelfolge. Also Dr. Pulaski ist am Werk. Und auch als sie versuchen, das Shuttle mit Strom zu versorgen, müssen sie irgendwie Negativwerte einspeisen. Und Geordi sagt, das kann physikalisch überhaupt nicht funktionieren. Aber es ist dann eben genau so. Es kommt dann raus, dieses Shuttle stammt aus der Zukunft. 6 Stunden in der Zukunft. Die Enterprise ist zerstört worden. Es gibt eine Aufzeichnung, wie das Schiff explodiert. Und der einzige Überlebende ist Picard. Und jetzt natürlich die Frage, der Captain hat das sinkende Schiff verlassen. Schande, Schande, was ist passiert und wie können wir das verhindern? Sind wir in einer Zeitschleife? Muss das wieder passieren? Wie wird es passieren? Wie können wir dagegen vorgehen? Und da ist es tatsächlich irgendwie, es gibt wohl eine Entität, irgendwie ein Wesen, das offenbar die Enterprise erforschen will oder so und schießt sich dann quasi auf Picard ein und schießt sich im wahrsten Sinne ein, also gibt Energieblitze quasi auf die Enterprise und dann im Speziellen auf Picard, dass es sagt, okay, jetzt verstehe ich, also ich muss quasi das Schiff verlassen, um dem Schiff die Weiterreise zu gewährleisten und deswegen hatte der Zukunfts-Picard das Schiff verlassen. Und der ist ja aber jetzt an Bord. Und je mehr wir zeitlich an seine eigentliche Zeit kommen, kann er sich auch artikulieren, also zumindest so halbwegs, aber er kann nicht aus seiner Denke raus. Ne? Er ist quasi in seiner Spur, die er, also in seiner Zeit quasi gefangen. Er kann nicht mit dem Gegenwarts-Picard reden, aber der Gegenwarts-Picard versteht, was los ist. Und er sagt, okay, wahrscheinlich musst du tatsächlich das Schiff verlassen. Du musst gehen und sie verhalten sich dann einfach anders. Es gibt so einen Wirbel und vorher hatten sie immer versucht, dem zu entkommen und jetzt halten sie mit voller Kraft drauf zu und fliegen durch den Wirbel und das ist die Lösung. Ne? So sind sie eben nicht zerstört worden. Und in dem Moment, wo sie quasi an die Zeit kommen des anderen Picards, löst der und das Shuttle lösen sich auf.
In dieser Folge hätte ich gerne mal die Perspektive von Rückwärts-Picard gesehen. Denn er ist die meiste Zeit ist er ja entweder labil oder sediert oder ohnmächtig zumindest. Aber ich hätte gerne mal gesehen, wie quasi alles andere rückwärts läuft. Also ich meine, man könnte im Prinzip die Folge auch rückwärts schauen.
Ja, ist die Frage, ob er das so wahrnimmt. Aber es wäre bestimmt eine gute Möglichkeit, das darzustellen. Ne? Also irgendwie so visuelle Verzerrungen, dass immer wieder schwarz vor Augen wird, weil er so schwach ist oder weil er halt quasi aus seiner Zeit geraten ist, ja. Und tatsächlich wahrscheinlich auch ein guter Effekt, irgendwie die Sprache rückwärts zu drehen. Das stimmt, ja.
Ja, das, also wirklich, das hätte ich gerne mal gesehen, dass er plötzlich sagt, du weißt ja, wie sich das anhört, ne? Und nicht er, sondern der andere, also der unser Picard und Troy daneben sagt was Ähnliches und es ist absolut nicht verständlich. Also das hätte ich halt auch gerne nochmal gesehen. Es wäre ja auch technisch machbar gewesen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so für ihn. Was aber keinen Sinn ergibt, ist, dass man Energie irgendwo zufügt, um Energie zu entziehen. Oder andersrum, man entzieht Energie, um dem Energie zuzufügen. Dann hätte man quasi, zumindest in diesem kurzen Zeitraum, ein Perpetuum mobile. Das heißt, beide Seiten gewinnen Energie. Aber das ist schwierig.
Nein, sie haben quasi eine Batterie angeschlossen, aber es war kein positiver Strom, sie haben irgendwelche Negativwerte eingestellt.
Okay.
Keine Ahnung. Aber was du gerade sagtest mit dem Rückwärtssprechen, das hat sich Star Trek auch schon überlegt, nämlich in einer TAS-Folge. Da will eigentlich die Enterprise Commodore oder Admiral, ich weiß es leider gerade nicht mehr.
Commodore heißen die ja meistens, glaube ich.
Ich bin mir nicht sicher. In dem Fall April, also den allerersten Kommandanten der Enterprise, der soll nach Babel gebracht werden zu seiner feierlichen Entlassung in den Ruhestand.
Ja, und
er
Frau.
Ist auf dem Schiff mit seiner Frau, genau, die auch dort gedient hatte. Die ist irgendwie Ärztin. Und jetzt kommen sie in auch so ein Zeitphänomen. Also es gibt eine Nova und es gibt, also hier haben wir wieder Multiversumstheorie oder Spiegeluniversumstheorie. Also es gibt in beiden Universen eine Nova und das hat die Verbindung der Universen geschaffen. Und jetzt fliegt die Enterprise in das Inverse-Universum. Dort ist der Weltraum weiß und die Sterne schwarz und die Leute reden rückwärts und das Schiff fliegt jetzt auch rückwärts und sie verjüngen sich. Also sie altern nicht mehr, sondern sie verjüngen sich, was natürlich zum Problem führt, insofern, dass sie jetzt alle jünger werden und irgendwann ist der Captain ein kleiner Junge und kann gar nicht mehr kommandieren und so. Mhm. Und irgendwann sind alle halt Kinder und Babys, aber wir haben ja zum Glück den kurz vor dem Ruhestand stehenden April und seine Frau dabei und die können jetzt den Tag retten, insofern, dass die ja dann plötzlich in voller Blüte stehen und er das Schiff wieder befehligen kann.
Und als Einziger, ja, aber was ist ein bisschen komisch, ne? Er ist der Einzige, oder mit seiner Frau zusammen sind die einzigen beiden. Ja,
weil sie
beiden,
so alt sind.
Ja, aber die kriegen es hin, dieses Schiff zu steuern, ohne
Spock
dass irgendwer
anders. Spock ist auch noch da.
Spock, ja, stimmt, und Spock ist Eriks, auch nicht ganz. Ja.
Heißt der Eriks, also der dreiarmige, die sind merklich jung und Spock ist am Ende auch kurz vor Dienst untauglich, aber gemeinsam schaffen sie es. Genau, sie müssen das Schiff dann nur noch alles nochmal von vorne und dann sind sie wieder in der normalen Zeit.
Auch wieder eine schöne Star Trek-Lösung. Man spricht miteinander und man findet eine Lösung, die allen hilft.
Genau, weil sie nämlich auch tatsächlich auf die, also die Leute, die sie treffen, die sind unfassbar hilfsbereit. Die opfern dann auch noch ein Schiff, um ihnen da wieder rauszuhelfen. Mhm. Und die Kommandantin des Schiffes sagt dann, ach nein, das war gar kein Problem für uns. Und ich denke, okay, gut, also es ist halt so eine Zeichentricklösung. Mhm. Wir müssen die Folge, wir haben nur keine Zeit, die muss doch auch fertig werden und so. Und das war dann die einfachste Lösung, dass sie kriegen überhaupt gar keine Steine in den Weg gelegt. Sie besuchen die dann bei sich und dann treffen sie auch ihren Sohn und ihren Vater, also ihr Sohn, der alte Mann, und ihren Vater, der im Laufstall
ja, stimmt,
ist.
Ja,
das ist schön. Das ist echt verrückt.
Ja, wirklich verrückt bei denen.
Ist aber eine schöne Idee einfach, ne?
Ja.
Und also diese Idee mit dem, wenn man älter wird, wird man wieder zum Kind. Das hatten wir auch schon in dieser einen Voyager-Folge, wo ich gerade sehe, dass ich sie vergessen habe rauszusuchen. Den Titel muss ich nachliefern, aber wir haben doch diese Folge, wo Tuvok mit jemandem auf einem Planeten abstürzt, wo die Leute nicht sehr gastfreundlich sind. Die wollen die Voyager möglichst von diesem Planeten weghaben, die schießen sogar auf die, sie versuchen Tuvok zu finden und also auch gewaltsam eben vom Planeten zu holen oder eben zu töten. Und er trifft auf dem Planeten Kinder, freundet sich mit denen an und kann echt gut mit denen umgehen. Über die Folge hatten wir das letzte Mal auch ein bisschen gesprochen, weil ich das ganz schön fand, wie er eben mit den Kindern interagiert. Und dann kommt raus, das sind die Senioren dieser Spezies, die dort ihre letzte Ruhestätte finden. Und weil es eben so verrückt ist, wie die leben, wollen die keinen Kontakt zu anderen Spezies haben, weil es immer zu Konflikten führt. Und deswegen haben sie sich isoliert und sagen, wir leben so verrückt, also wobei wir das eben nicht genau erzählt bekommen, ob das zum Beispiel so ist wie in dieser TAS-Folge mit dieser inversen Geschichte, ob sie halt, ich sag mal, so Benjamin Button-like alt geboren werden und dann immer wieder, also zu Kinder werden und sobald sie, ich sag mal, so irgendwie so 5, 6 Jahre alt sind, dann gehen sie zum Sterben in diese Höhle. Ich weiß es nicht, das ist nicht klar, aber hier zumindest haben wir auch so eine Geschichte, die in diese Richtung geht, ne?
Bei dieser Benjamin Button-Sache, also bei diesem Volk, stelle ich mir halt die Frage, werden die alt geboren? Wie sieht denn dann die Geburt aus? Oder kommen die aus quasi aus der Erde, als für so zombie-mäßig alter Mann, der gerade, wo der erste, oder alte Frau, wo der erste Herzschlag beginnt? Und werden dann quasi rückwärts geboren, indem sie dem Mutterleib zurück verschwinden?
Ich weiß es nicht. Also bei Benjamin Button hatten sie es ja gelöst, insofern, dass dieser ganz, also der neugeborene, ganz alte Benjamin Button ja quasi dann so verschrumpelt und klein war, ne? Schon gruselig irgendwie, der ja tatsächlich geboren wurde, also den eine Frau auf die Welt gebracht hat. Keine Ahnung. Ja. Gute Frage. Also jetzt zum Beispiel in dieser TAS-Folge, ne, da war ja im Laufstall ihr Vater. Also sie haben quasi nur die, also sie hat ihren Vater geboren. Also sie haben quasi nur die...
Die Rollen getauscht.
Die Namen getauscht, ne? Also...
Hat sie ihren Vater geboren? Ja, das ist, ja, das ist schwierig. Ist, okay, für uns vielleicht unverständlich, aber dann wäre es auch wiederum, weißt du, wenn die einfach nur einen anderen Namen hätte, drehst du diesen Namen um und dann ist alles plausibel.
Ja.
Aber... Ich meine, das Universum in dieser TAS-Folge ist ja halt generell komplett auf links gedreht. Also genau. der Nachthimmel ist hell, die Sterne sind dunkel, weil sie Energie aufnehmen und so. Also das ist halt schon ganz anders. Ja.
Cool wäre auch gewesen, wenn sie, ich weiß nicht, grünliche Haut gehabt hätten oder so. Also so quasi so ein Dia, okay. Ne?
Ja,
so,
genau.
Weißt du?
Ja, also wirklich invers, farblich invers. Stimmt, hast du recht. Ja, aber da, ich glaube,
so weit wollten sie nicht gehen.
Ja, ich glaube, so weit wollten die nicht gehen. Man sollte halt auch wirklich noch, wenn wir hellhäutig sind, ne, ist das Gegenüber dunkelhäutig. Und dann sind halt alles sehr dunkle, fast schwarze Charaktere, außer die Dunkelhäutigen, die sind ganz hellhäutig. Und ich weiß nicht, aber die Frage ist halt, ob das in der Zeit dann immer noch akzeptiert worden wäre, wobei TAS, glaube ich, eine höhere Akzeptanz dann erfahren hätte, weil da auch das Publikum nicht ganz so breit gestreut war, schätze ich.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben einfach nicht so weit gedacht, ne?
Ja, kann sein. Möglich, ja. Damit es eben plausibler ist.
Ja, damit es guckbarer bleibt irgendwie, ne? Ja. Na gut. Ja, also in Voyager hatten wir auch noch mal so eine Folge, da stürzen Tom Paris, Tuvok und der Doktor ab und sitzen dann 2 Monate lang auf einem Planeten fest, von dem sie nicht selbst starten können. Das ist quasi wie so ein Abfluss im Weltraum, da stürzen immer wieder Schiffe rein, man wird da so reingezogen, kann sich nicht mehr halten, fällt da rein und kommt halt von alleine nicht mehr hoch. Und deswegen wollen auch Leute, die dort in der Gegend wohnen, dieses Loch auch endlich mal zumachen, sind kurz davor und unsere Voyager-Crew will natürlich ihre gestrandeten Leute vorher retten. Also es geht dann, es ist dann ein Wettrennen gegen die Zeit und schön sind solche Geschichten natürlich insofern, dass man einfach mal Dinge erzählen kann und dann ist es quasi so ein Reset-Button, ne? Also ich meine, die haben 2 Monate lang auf dem Planeten verbracht. Sie wussten nicht, wann und wie sie wieder gerettet werden können. Also wie sie aus dieser Situation rauskommen oder ob sie sich jetzt hier für Gott weiß wie lange oder für immer auf diesem Planeten arrangieren müssen. Und hier wird eben auch so eine Tuvok-Geschichte erzählt, in dass wir Reminiszenzen aus seiner Kindheit, aus seiner Jugendzeit gezeigt bekommen, was er so für Kämpfe mit sich hatte, wie er zu dem wurde, der er ist. Und dort gibt es nämlich natürlich, wie könnte es anders sein, auch eine Frau, die an ihm interessiert ist. Und jetzt hat er also 2 Monate lang Zeit, sich da irgendwie mit auseinanderzusetzen. Und dann werden die beiden gerettet und es ist natürlich keine Zeit vergangen, ne? Wir haben keine Reisezeit für die Voyager verloren. Die waren gerade mal 2 Tage im Orbit, bis diese Lösung dann da war und die beiden oder die 3 ja wieder hochkamen an Bord der Voyager. Sie retten dann auch noch die Frau und wer noch hätte mitgewollt, hätte auch noch mitgewollt, gekonnt, aber die haben sich da unten auch bekriegt, also auch wieder alles, naja. Und aber auch wieder so eine Geschichte, ne? Also eigentlich auch wieder eine Möglichkeit, so ein Reset zu haben, eine Was-wäre-wenn-Geschichte zu spielen, ohne Zeitreise, aber mit der Möglichkeit, dass die Zeit eben unterschiedlich vergeht.
Ja, Voyager hat natürlich einen Faden, der eben darauf hinausläuft, also diesen Handlungsfaden, der darauf hinausläuft, dass man zu Hause ankommt. Und das birgt natürlich die Prämisse erstmal, dass man unterwegs sein muss. Und wenn man dann ewig lang an irgendwelchen Planeten rumhängt, und das habe ich mich halt auch ganz häufig gefragt, ja, man biegt mal ab, um irgendwelche Informationen zu sammeln, dann fliegt man mal einen kurzen Bogen, 1 Grad darüber, 1 Grad darüber, und dann, ja, okay, dann haben wir ein paar Sekunden verloren, okay. Aber dass man irgendwo anhält und diese Gefahr eingeht, dort Leute zu verlieren. Und das passiert ja nicht nur einmal, also das passiert ja ganz häufig. Ne? Das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Aber wie gesagt, wie du schon, wir sprechen ja über Zeit und in diesem Fall ist die Zeit dafür insofern relevant, dass wir als Zuschauer oder die Crew sich als Actor, als Handlungsteilnehmer die Zeit nehmen, da unten auf diesem Planeten etwas zu erleben, was wir uns anschauen können. Ja, und da klammern wir jetzt mal komplett diese Reisesache aus. Und das ist in Ordnung, denn es werden uns dadurch unter anderem auch schöne Geschichten erzählt. Es kommt auch ein bisschen Blödsinn bei rum, insbesondere bei Voyager. Da gibt's einige Folgen, da habe ich wirklich, nachdem ich die Folge gesehen habe, ein paar Tage danach noch einen Handabdruck im Gesicht. Aber es gibt auch ein paar Folgen, die sind echt super. Wie beispielsweise das mit diesem Torus, diesem Donut-Planeten. Die fand ich echt schön, die fand ich beeindruckend. Es gab ein paar Schwächen an dieser Folge, aber ich fand die hat mir so schön viel gezeigt über eine ganze Gesellschaft in einer Folge. Und dass es auch Missverständnisse in diesen Zeitabschnitten geben kann, ne? Weil dieses Schiff da in dem, also das haben wir, glaube ich, vorhin nicht gesagt, ne? Die Voyager hängt ja in diesem Orbit fest und dadurch nimmt der Planet Schaden. Dadurch, also die Bewohner dieses Planeten, dieses Torus, wissen das. Und versuchen dann natürlich auch dieses Problem zu bekämpfen, nämlich die Voyager. Die beschießen die dann irgendwann mal. Die Waffen werden im Laufe der Zeit immer stärker. Das heißt, der Beschuss wird immer gefährlicher für die Voyager. Und das kommt eben, nachdem die den Besuch an Bord hatten, aber oder beziehungsweise haben, weil er eben nicht zurückkehren konnte oder weil die Zeit halt einfach anders vergeht, kehrt er eben so spät wieder zurück, um dieses Problem zu lösen. Und dann dauert es eine Weile und irgendwann mal wird der Voyager von diesem Volk geholfen werden, wenn die denn technisch dazu in der Lage sind. Und auch das wiederum ist eine schöne Lösung. Das finde ich mega Star Trek-ig und sehr, sehr optimistisch und schön halt in Kommunikation. Jetzt ist halt die Frage, wenn die, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wenn die Voyager noch mal 2 Wochen dort im Orbit bleibt, haben die vielleicht eine Lösung, so mit Fingerschnips wieder nach Hause zu kommen. Denn wo befindet sich dann diese Zivilisation? 2000 Jahre in unserer Zukunft, also entwicklungstechnisch, wenn es die denn noch gibt, ne? Wenn die sich nicht wie wir uns auf dem Weg der Selbstvernichtung befindet.
Na gut, aber ich sehe nicht, dass es eine Option ist zu sagen, wir bleiben noch ein bisschen hier, erschüttern euren Erdboden, okay. Arbeitet mal eine Lösung, wie wir heimkommen und dann gehen wir.
Die können ja,
ein bisschen Erpressung.
Nee, die können ja den Orbit so weit draußen wählen. Ich meine, früher oder später, wenn die mit Waffen dorthin kommen oder auch mit einem Shuttle, wenn die Passagiere dorthin bringen können, dann können die den auch in einem zweifach entfernten Orbit, der vielleicht eben keinen Schaden mehr verursacht,
hinbringen. Aber ist auch ein bisschen viel erwartet, ne? Eine zivilisatorische Passion zu erwarten für so ein Schiff.
Passiert ist es eh schon. Das Kind ist so tief im Brunnen.
Dann können sie noch mal ein paar Jahrhunderte dranhängen.
Ja, natürlich, eben. Ja, die sollen sich mal richtig bemühen. Nein, aber was ich sagen will, ist halt einfach, die entwickeln sich so rasant, auch jetzt ohne unsere Einmischung. Jetzt können wir das halt auch noch nutzen. Das wäre irgendwie
das
meine Reaktion.
Das Leben, ne?
Ja,
also die wollen
ja,
doch ihr Leben leben. Ja, nur weil das für uns ein Wimpernschlag ist, heißt es doch nicht, dass es ihnen kein Leben wert ist. Also,
aber vielleicht ist das ein Abfallprodukt bei denen, diese Reisetechnik, von der ich sprach.
Ja, aber vielleicht entwickeln sie auch ihre Technik zurück und du kannst auch nicht erwarten, dass sie was für die Voyager dann noch entwickeln. Nee. Sie haben ja schon ganz, ganz viel entwickelt.
Ja,
ne?
Ja,
wie viel
Frage.
Sie entbehrt haben über all die Jahrhunderte, die Schäden, die Voyager angerichtet hat, die Toten, die zu beklagen sind darüber und dass sie dann helfen, dass die Voyager aus dem Orbit da wieder rauskommt oder aus dieser
Ja, es hört
Position,
sich undankbar an, ich weiß.
Ja.
Aber ich meine, die sind halt auch in einer verzwickten Situation. Und wenn man sich überlegt, was da mit Tuvix und so anderen Sachen passiert, da werden Entscheidungen getroffen, die sind auch nicht so ganz astral.
Naja, also Moment mal. Sie haben sich ja nicht absichtlich dazu entschieden, Tuvix generieren.
Richtig, und die haben sich auch nicht absichtlich entschieden, dort einzugreifen, in diese Zivilisation oder in diesem Orbit hängen zu bleiben.
Ja, aber das würden sie, wenn sie sagen, wir bleiben noch ein bisschen da, macht mal was für uns.
Ja, Abstand, größerer Abstand, keine Einflussnahme mehr. Ich meine, die Einflussnahme ist passiert bis zu diesem Zeitpunkt. Keine Einflussnahme mehr, beobachten und warten. Aber gut, ich meine, das ist halt auch eine Unsicherheit, ne? Denn dieses Volk könnte sich ja auch selbst vernichten.
Ja, oder die Voyager.
Oder die Voyager, ja. Das ist schon richtig. Ja, dann mögliche. Also es gibt halt mehr als nur einen Gesichtspunkt dieser ganzen Sache. Ja? Und diese Zeitsache würde möglicherweise eine weitere Lösung geben. Und ich finde es ein bisschen schade, Jetzt bellt der Hund. Ich finde es ein bisschen schade, dass das zumindest nicht einmal kurz diskutiert wurde.
Nee, also ich finde das nicht schade. Uiuiui. Aber was du auch sagtest, dass die Voyager ja viele Umwege fliegt und so weiter und Zeit verplempert auch. Ja, vielleicht ist es teilweise auch ein bisschen so, wie es erzählt ist, dass es nicht so ordentlich erzählt ist, warum sie das ein oder andere tun. Denn häufig ist es ja auch so, dass sie auch Ressourcen suchen. Also sie sind ja auch darauf angewiesen, zum Beispiel neue Dilithium-Kristalle zu finden und so weiter. Also manchmal gibt es ja eben auch Aufenthalte in gewissen Gegenden, um neue Ressourcen für ihre Reise zu bekommen.
Ja gut,
Allerdings frage ich mich, ne, wenn die Reise oder wenn das Ankommen, also was ist das Ziel? Ist auch die Reise das Ziel? Das irgendwie schon, ne? Für die Sternflotte ja eh auch. Also ja. Ich meine, deswegen machen sie ja auch Umwege und nehmen auch Dinge in Kauf, die ihnen Zeit kosten. Andererseits, wenn es halt auch wichtig ist, irgendwie zu überdauern und wieder zurück zur Erde zu kommen oder Personen wieder zurück zur Erde zu bringen, die berichten können, dann tun sie doch relativ wenig dafür, ein Generationenschiff aufzubauen. Und sie hätten ja auch durchaus in Erwägung ziehen können, manche Leute in Stasis zu legen, um sich mal eine Generation zu überbrücken.
Ja, da denkt man, glaube ich, zu wenig darüber nach. Ich meine, wie langweilig wäre das, ne? Da sitzt dann am Ende die Captain alleine auf der Brücke, kocht sich ihren Kaffee schlecht selber und oder repliziert
ihn. Ja, man könnte ein Drittel oder die Hälfte der Leute in Stasis legen.
Das stimmt schon, ja.
Und nach Bedarf.
Vergeht für diese Stasis-Menschen eine gefühlte Zeit oder wachen die auf?
Ich glaube nicht. Also so. Wir haben doch Stasis jetzt schon öfters gesehen und es scheint für die Leute keine Zeit vergangen zu sein. Ne? Die müssen erstmal gesagt bekommen, wie lange sie weg waren.
Ja,
und
stimmt.
Meistens ist es auch uns so gezeigt, dass es keine wirklichen körperlichen Auswirkungen gibt. Also dass man quasi noch in dem Zustand ist, in dem man war, sofern nicht irgendwas problematisch gewesen ist mit der Stasis-Kammer zum Beispiel. Ansonsten wäre das ja auch eine Möglichkeit, Zeit zu überbrücken.
Genau,
ne?
Also da müsste man halt das ganze Schiff voll mit Zeitreisekapseln knallen und vielleicht nur in, ich sag mal, automatisch regelmäßig Wartungspersonal auftauen. Ich meine, insofern denn alles an Bord in großer Menge, was zum Antriebwasser nötig ist, zur Verfügung steht.
Ja, naja, gut. Also ich meine, das sehen wir ja tatsächlich auch, ne, dass aufgrund irgendwelcher Phänomene im Raum die ganze Crew schlafend gelegt wird. Das haben wir in Voyager mal. Der Doktor bleibt wach. Natürlich, ne? Also ich meine, der kann ja eben auch wach bleiben. Und das haben wir in Enterprise zum Beispiel, als sie auch durch so ein Raumphänomen fliegen und das würde die Besatzung töten auf Dauer. Dr. Phlox, ne, ist auch immer wieder praktisch, wenn man jemand anders Befindlichen dabei hat, also jemand, der nicht menschlich ist. Also auch T'Pol wird schlafen gelegt. Und also das Vulkanischsein hilft jetzt hier mal nichts, aber das kriegen wir gelöst, indem Dr. Phlox eben wach bleibt. Aber der ist eben auch als die Denubulaner von den Auswirkungen nicht komplett frei und hat halt auch so seine Probleme während dieser Reise. Also das haben wir durchaus immer mal, dass aus irgendwelchen Gründen, bei dieser Geschichte mit der Voyager, da ist es auch Seven of Nine, die wach bleibt, sie auch. Ja, das ist auch ganz interessant. Ist auch ein bisschen so eine Geschichte, so ein Arc, wie eben in dieser Enterprise-Folge oder eigentlich umgekehrt. Ne? Also, ja, sehr spannend. Also die Folgen sind auch immer wieder spannend, ja. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, also heutzutage denken wir vielleicht in solche Richtungen, ne, mit Stasis und wir müssen Zeit überbrücken, aber im 23. Jahrhundert ist man ja eigentlich weiter oder auch schon früher, also schon zu Enterprise-Zeiten ist man ja eigentlich auch schon so weit, dass man sagt, man will eben die Reise erleben. Ne? Also der Weg ist das Ziel, das Erforschen und der Antrieb ist so schnell, dass wir uns das leisten können, irgendwo anzukommen, ohne uns dafür in Stasis zu legen. Und wir haben ja auch bei der letzten Folge, wo es um Kinder ging, schon gesagt, dass die Idee ja auch war, also gerade explizit nochmal in der Planung zu TNG, dass man sein Leben lebt. Und es würde ja durchaus dagegen sprechen, zu sagen, wir leben unser Leben und wir fliegen mal in Stasis irgendwo hin. Also das passt doch nicht so gescheit zusammen, ne? Ja, also das ist quasi komplett außer Mode gekommen. Aber gerade im Kontext mit der Voyager wäre es doch nochmal, finde ich ganz interessant gewesen, darüber nachzudenken.
Mhm. Okay. Also im Prinzip ist es eine Option für Reisearten. Also wie plane ich mein Schiff? Ist es überhaupt notwendig, dass das Schiff dann so voll mit Personal ist? Denn man braucht keinen Koch an Bord, wenn man im Prinzip gefühlt nur einen Tag unterwegs ist. Also da kann man sich die Nahrungsmittel so mit eingefrorene Nahrungsmittel auch gleich mit in die Kühltruhe mitlegen.
Ja, es ist tatsächlich ressourcensparend. Ja. Ne? Und da gibt es auch diese TOS-Folge Stein und Staub, ne, als die Personen aus der Andromeda-Galaxie, die bei uns gestrandet sind, sich der Enterprise ermächtigt und dann die Leute zu so kleinen Ytong-Würfeln zusammenschrumpft. Ne? So die Stein, haben so ein Gerät am Gürtel, mit dem sie die Leute schrumpfen, aber auch wieder zum Leben erwecken können.
Ja, also ich dachte in dem Moment.
Und das machen sie, um Ressourcen zu sparen. Sie sagen, wir haben nicht genug Essen für euch. Also es geht einfach nicht. Wir müssen hier ein paar Leute
Ytongen.
Quasi Ytongen, genau.
Ja, ich meine, wenn das wirklich ginge, ne, wäre das eine der technisch, na, ich weiß halt nicht, wie aufwendig das Gerät selbst ist, das macht, aber so räumlich, ne, ist das am wenigsten aufwendig. Von außen sieht es dann aus, als wenn es ein Transporter für Ytongsteine ist.
Ja, Gasbetonsteine, ja. Also, und da vor allem, die sind auch so zerbrechlich, das zeigen sie uns ja auch. Nein. Der eine tritt dann eben auf einen drauf, um zu zeigen, ne? Also, ihr macht, was wir wollen, sonst.
Das ist unschön.
Ja, ja.
Komischerweise, ne? Obwohl da kein Blut fließt, obwohl dort keine Gewalt gegen einen, ja, scheinbar Menschen gezeigt wird, war das irgendwie ein bisschen erschütternd, ne?
Dass dann, naja, es wurde ja Gewalt gegen einen Menschen gezeigt.
Ja, aber das ist in diesem Moment ist es keiner. Da ist das nur ein Stein.
Ja.
Also so ein Steinwesen, wie auch immer. Also so ein Stasiswürfel. Und trotzdem ist das halt dann ganz schön erschreckend, wenn man sich überlegt, ja, jetzt mache ich hier diesen Stein kaputt und töte damit jemanden.
Ja, ja.
Das ist schrill.
Wow. Okay. Lass uns mal wieder in Richtung Zeit gucken.
Ja, da habe ich eine Sache, die ich nochmal sagen wollte. Wir haben noch überhaupt nicht erwähnt, wie wir denn heute überhaupt Zeit messen. Und damit meine ich jetzt nicht unsere Zeitrechnung, sondern wie genau können wir denn Zeit bestimmen? Und zwar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe, wird die Anzahl von Atomen, die durch einen gewissen Strahl fliegen, gemessen. Und wenn diese Anzahl abweicht, dann wird dann ein Signal gesendet. Ich kann es nicht genau erklären. Aber wir können mit diesen Atomuhren, das ist, soweit ich weiß, eine Strontium-Atomuhr, die jetzt die genaueste ist, so wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Zeit, also die Sekunde auf 10 hoch minus 17 Stellen genau messen, was so präzise ist, dass wir das überhaupt nicht wahrnehmen können. Also das ist halt Längen so weit präzise. Ich meine, wenn wir jetzt uns entscheiden, okay, wir zählen jetzt mal 60 Sekunden lang runter und drücken dann gleichzeitig einen Knopf. Allein das schaffen wir Menschen subjektiv auch nicht super präzise. Nicht annähernd. Aber so viele Nachkommastellen, bei einer Sekunde Präzision zu haben, ist halt beispielsweise für die Raumfahrt wahnsinnig wichtig. Für einige Produktionen und so weiter ist das unglaublich wichtig. Eben auch für die Zeitmessung. Und die ist relativ genau bestimmt, aber nicht endlos genau. Das heißt, wir haben keine Zeitmessung, die wirklich absolut präzise jederzeit, das ist in diesem Zusammenhang ein witziges Wort, immer präzise geht. Irgendwann wird selbst diese präziseste Uhr falsch gehen. Man muss nur lang genug warten. Zugegeben, sehr, sehr, sehr lang, dass wir es überhaupt wahrnehmen könnten, aber lang genug, also nicht lang genug, dass es physikalisch keinen Unterschied machen würde. Also es ist halt schon so, dass in der Weltraumreise selbst diese kleinste Abweichung von 10 hoch minus 17 Sekunden dass die relevant sein kann bei der Kommunikation oder bei der Ortsbestimmung allein schon. Mhm. So, nur mal so ein bisschen Real Techno-Bubble. Babble, das sage ich so schon selber. Real Techno-Babble, mal zwischendurch. Okay.
Ja, naja, und wir messen die Zeit eben auf eine bestimmte Art und Weise und sprechen ja, wir sprechen von zum Beispiel so im Alltag Sekunden, Minuten, Stunden. Wir messen unsere Tage und die Wochen, Monate und Jahre und haben die definiert, können die benennen und wissen dann, wovon wir sprechen. Aber wenn wir auf eine andere Spezies treffen würden, hätten wir da ein bisschen Problem. Ne? Also genau wie vorhin bei den Wurmlochwesen. Ne? Mhm. Es fehlt irgendwie der Bezug, das Bezugssystem. Wir müssen erstmal abgleichen, wie wir miteinander kommunizieren können. Und das ist natürlich in der Science Fiction ein Thema. Und deswegen hat man sich die Sternzeiten ausgedacht.
Mhm. Wie funktionieren also, die denn?
Ja, ja, gute Frage. Also in der Originalserie kann man zu dem Schluss, dass es ganz gut wäre, wenn wir das alles so ein bisschen offen halten, wann wir sind und wie die Zeit vergeht. Und natürlich haben sie auch noch das Problem gehabt, dass die Produktionsreihenfolge ja nicht die Ausstrahlungsreihenfolge ist und dass deswegen auch Zeiten, die genannt werden, scheinbar sehr willkürlich sind. Also allein dadurch, dass man, selbst wenn man versucht, gewisse Zahlen in einer gewissen Reihenfolge zu bringen, um einen zeitlichen Ablauf uns irgendwie mitzugeben, der dann wieder komplett durcheinander kommen kann, insofern, dass die Reihenfolge der Ausstrahlung anders ist. Und hier hat man sich ausgedacht, wir benutzen einfach Tausenderzahlen und fangen irgendwie so bei 1000 so und so viel an und sind dann auch bei 5000 so und so viel geendet. Also immerhin, es sollte ja auch eine 5-Jahres-Mission sein und irgendwie in diesen 3 Staffeln müsste sich dann theoretisch irgendwo das wiederfinden, beziehungsweise dann gibt es ja auch noch TAS, die Zeichentrickserie, die ja quasi die nicht, nicht mehr entstandene Zeit quasi mit auffüllt und die ist auch irgendwo in diesem Zeitrahmen, also auch so bei den 4.000, 5.000ern. Und also lange Rede, kurzer Sinn, es passt alles nicht so richtig zusammen, aber das sah man auch nicht so eng in der Anweisung für die Autoren und für Regieleute. Hieß es dann, dass sie sich da so ein bisschen dran orientieren sollen. Das ist aber auch nicht so schlimm, weil es gibt ja auch Abweichungen und irgendwie ist ja auch wichtig, wo man in der Galaxie ist und wie schnell man reist. Also irgendwie ist es halt so eine Formel, die sich da ergibt. Ne? Also es ist nicht so richtig definiert worden. Aber man hat es versucht durchzuziehen, ja, irgendwie genau, mit so abstrakten Sternzeiten. Ne?
Bei Enterprise gab es diese noch nicht. Also Enterprise der Serie ab, wann war das, 2004? Weiß ich gar nicht. Da gab es Sternzeiten noch nicht.
Früher 2001.
Okay.
Nee, also die Erde arbeitet da tatsächlich, also an Bord der Enterprise NX-01 arbeitet man mit einem irdischen Datum, aber es wird auch mal erwähnt, also sie treffen ja auf andere Spezies und so gibt es zum Beispiel in der 4. Staffel ja dann auch Kontakt mit, in der 3. Staffel, Entschuldigung, also in diesem temporalen Kalten Krieg, der ja dann irgendwie nicht mehr so kalt ist, also in diesem Konflikt mit den Xindi, mit den Cindy, gibt es dann auch so einen Austausch, wann man sich trifft. Und da wird tatsächlich von einer Sternzeit gesprochen oder wird irgendwie so eine Zahl übermittelt und T'Pol kann damit was anfangen. Also es ist ganz schön dann zu sehen, dass offenbar natürlich die VulkanierInnen mit ihrem Erfahrungsschatz sich da bewegen können. Und es gibt irgendwie einen Umrechnungsfaktor oder einen Standard oder wie auch immer. Aber an Bord der Enterprise selbst wird halt erstmal das irdische Datum benutzt. Und ich finde, das passt ja auch wunderbar in die Zeit. Ne? Sie sind im Aufbruch, die sind jetzt gerade in den ersten Kooperationen mit anderen und fangen an, eben Bündnisse zu bilden und dann später die Föderation zu gründen und dass es da eben noch nicht so weit sein kann. Das ist, finde ich, schon ganz gut. Wenn wir uns zeitlich ja auch dann jetzt hier schon so früh quasi befinden, also in Universe so früh, dann gucken wir halt auch zu Discovery, würde ich sagen. Und da fängt es ja eben auch vor TOS an. Und da hat man eben das auch irgendwie versucht zu übernehmen, auch mit diesen Tausenden, also so 1200er Zahlen, vierstellig. Ne? Und dann geht das in der 1. Staffel dann entsprechend bis so 4.800, so und so viel. Aber in der zweiten Staffel dreht man das ganze Rad wieder zurück und geht wieder in die Tausender-Nummern. Und das ist halt echt unglücklich, ja. Und wenn wir dann, also wenn man uns dann, also uns Fans, dann auch noch Referenzrahmen gibt, also ganz ehrlich, als das erste Mal irgendein Referenzrahmen gefallen ist, habe ich angefangen, die Sternzeiten nachzurechnen in der zweiten Staffel. Und ich war total enttäuscht. Diese Signale, die wir da verfolgen in dieser zweiten Staffel, bis hin dann zum Showdown. Und das vergeht halt alles leider in 14 Tagen. Und das ist einfach nur Banane. Es tut mir leid.
Unglaublich. Also, ja, aber würdest du dann sagen, die Sternzeit ist nur irgendwas, damit wir uns gut fühlen? Oder und ignoriert die idealerweise? Und es hört sich einfach nur cool an, wenn die von der Sternzeit sprechen?
Ja, naja, also die Autorenschaft oder auch Gene Roddenberry hat sich ja schon was dabei gedacht, ne? Also einerseits sollte es so abstrakt in der Zukunft sein, man wollte sich ja gar nicht so richtig festlegen, wann das denn eigentlich spielt. Und es überbrückt ja auch genau das Problem, das wir benannt haben, ne? Also wir können ja eben nicht zu den, ich weiß nicht was, den wir treffen, ne, den Andorianern sagen, ach übrigens, wir treffen uns nächsten Monat oder so. Und dann denkt die sich, hä, was, Monat? Mhm. Die leben selbst auf einem Mond. Was soll denn das? Und das ist eine Lösung, ne? Das ist eine gute Lösung, sich sowas auszudenken, so einen galaktischen Standard oder zumindest so einen Föderationsstandard in dem Fall. Mhm. Und das hat man halt noch nicht so richtig durchgezogen, ne? Also jede Serie hat quasi damit so ihr Ding gehabt. Also ich sag ja, TOS und TAS sind da irgendwie durch so Zahlen gehüpft. Dann Discovery hätte es meiner Meinung nach echt besser machen können, als sie es getan haben. Das war schlecht, finde ich. Mm. Und naja, dann gucken wir mal weiter. Also dann kamen ja die Kinofilme nach TAS. Und dort hat man das ja eigentlich weitergeführt, so in den 7-9000er Zahlen. Und als TNG anfing, hat man sich das nochmal neu überlegt, wie man damit umgeht.
Hattest du schon gesagt, wie das Format ist?
Ja, es sind vierstellige Zahlen mit einer, also es ist eine Dezimalangabe mit einer Nachkommastelle.
Naja, vierstellig sind sie nur am Anfang, ne?
Ja, genau. Also jetzt hier in TOS und TAS und in den ersten Kinofilmen, wobei manchmal gibt es da eben auch Ausreißer, ne? Dann hat man sich ein bisschen zu viele Zahlen reingeschrieben oder vielleicht haben die SchauspielerInnen da halt auch einfach ein paar mehr Zahlen gebracht. Im Synchrobereich ist natürlich auch die eine oder andere Zahl dazugekommen oder weggefallen oder umgedreht. Mhm. Zahlendreher passiert und so weiter. Und wie gesagt, die Idee war ja auch, dass das Ganze so ein bisschen offen bleibt, dass man ja vielleicht auch irgendwie mit Ort und Geschwindigkeit und irgendwie hat sich das so entwickelt und keine Ahnung. Und interessant finde ich eben auch, dass die Leute ja tatsächlich auch Sachen, also Ereignisse an Sternzeiten festmachen. Weißt du noch, zu Sternzeit sowieso, wie wir sagen würden, kannst dich noch erinnern, wo du warst am so und so vielten. Also ich meine, ne, es gibt ja auch so Tage, wo irgendwie gefühlt jeder weiß, wo war man am 11. September damals, genau. Oder so, ne, so Geschichten. Oder gewisse Feiertage, wir wissen bestimmt noch irgendwie, was wir am 24.12. letztes Jahr gemacht haben, weil das in unserem Kulturkreis eben ein Datum ist, an das man denkt und wo man an, zu dem man plant und so weiter, ne. Und und dann mit TNG hat man sich dann überlegt, die Sternzeiten sind jetzt fünfstellig mit einer Nachkommazahl und die zweite Zahl ist die Staffel. Also wir fangen an mit 41.000. Die zweite Staffel, die 42.000 und so weiter. Mhm. Und, ach nee, Entschuldigung. Doch, oder nee, doch,
das
stimmt.
Das ist so plausibel,
ja. Jetzt verwirrt. Ja, genau. Und, insofern ist diese der Tausender-Übergang ist quasi ein Jahr, ne, weil so eine Staffel ja ein Jahr beschreibt.
Ja, aber
wobei
ist
sich das auch erst entwickelt hat. Ne? Ganz am Anfang von TNG, da ging man noch davon aus, dass die Jahreszahl, in der er spielt, also TNG startet im Jahr 2364, aber ursprünglich ging man davon aus, also schon als man angefangen hatte zu drehen, dass die im Jahr 87 spielt, also 2387. Und deswegen gibt es so manche Folgen, gibt es da so ein paar dumme Momente, wenn es dann um einen Abschlussjahrgang geht, wenn es heißt, wann hat Data die Akademie verlassen und so und was für ein Jahrgang ist er und dann wird es so ein bisschen wild, ne? Also einfach wird es komisch, weil dann passt es nicht mehr. Das hat man sich aber dann so entwickelt und ganz gut durchgezogen.
Okay, warte mal,
dann durch diese ganze Ära. Okay. Ja.
Nur eine Kleinigkeit. Ich habe da jetzt gerade, also ich weiß nicht, wo du diese Quelle her hast. Ich sehe nur in deinen Notizen. Da ist TNG, also das ist ein Screenshot irgendwoher. Ich weiß es nicht woher.
Ja, ja. TNG. Ich habe es einfach gemacht und habe diese Aufstellung
ist auch alles cool. Übernommen. Ja. Alles richtig. Nur, wenn du das so beschrieben hast, sehe ich jetzt hier folgendes Problem. Und zwar, TNG spielt in der Sternzeit von 41.000, erste Staffel, 153,7. Diese drei letzten Stellen vor dem Komma sind die Tage, wenn ich das richtig verstanden habe, ja?
Ja, naja, gut. Also dazu wollte ich jetzt kommen. Das okay, ist sure. So die Frage, ja. Also sie haben ja das System auch geändert über die Jahre, ne? Und das ist nicht so wirklich in sich konsistent. Ja, sie haben dann überlegt, dass diese Einerstelle könnte ein Tag sein und die Nachkommastelle ist dann quasi ein Zehntel eines Tages. Das haben sie aber nicht konsequent durchgezogen. Mhm. Also wenn man das mal betrachtet, weil es gibt ja auch in TNG und in allen anderen Serien auch Referenzrahmen. Also es heißt im Logbuch, wir warten hier seit gestern. Ne? Und vorher gibt es eine Sternzeit. Und wenn ich die Sternzeit von gestern habe, dann kann ich natürlich gucken, wie viel Zeit ist denn vergangen. Und manchmal passt das halt hinten und vorne nicht, ne?
Ja, was ich aber sagen wollte, ist, okay, diese letzten drei Stellen, wenn das wirklich, also ich nehme es jetzt mal an, ich weiß nicht, da kannst du mich gleich nochmal belehren, wenn diese letzten drei Stellen Tage sind, dann würde diese Zahl ja maximal bis 365 gehen, ja?
Ja, sie geht aber bis 999. Ja,
und wie viele Tage hat dann ein Jahr? Genau 999 oder 1000? Und ist dann das Jahr gleich anders definiert? Oder ist halt fraglich, ne? Weil TNG geht bis Sternzeit 4-7, siebte Staffel, alles plausibel bis dann, 988. Und das kommt halt mit einem ganzen Jahr nicht hin, sondern das ist schon fast schon drei. Ja, und ist ja die Frage, wie es gerechnet wird. Vielleicht ist es auch kein ganzer Tag.
Ja, im 999er-System, da ist halt dann 2,7397 ein Tag. Ja, es ist verrückt. Es ist verrückt.
Und dann ist halt die Frage, hören wir das 24 Stunden? Ich glaube, sowas hören wir doch auch, ne? Dass irgendwer sagt, 24 Stunden.
Da haben wir in unserer Schlafenfolge auch mal drüber gesprochen, genau. Also, genau, diese Ära hier, also ich sag mal TNG bis Star Trek Nemesis, also TNG, Deep Space Nine, Voyager und die Filme 7 bis 10, die versuchen diesen Rahmen irgendwie beizuhalten oder sich sternzeitmäßig in diesem Rahmen zu bewegen.
Ja.
Und also das dann irgendwie durchzuziehen, das ist tatsächlich, also dass man die Jahre tatsächlich irgendwie daran auch ablesen kann. Und was wollte ich jetzt gerade sagen?
Entschuldige, wenn ich
dich mit dem 24-Stunden-Tag, Entschuldigung. Ja, genau. Ja, und da scheint es so zu sein, dass wir einen 24-Stunden-Tag haben. Nur Bajor haben wir ja zum Beispiel gelernt, ne, in unserer Schlafenfolge, dass wir dort einen 26-Stunden-Tag haben. Und
das ist halt die Frage, haben die genau auf die Sekunde, einen 26-Stunden-Tag, das wäre schon ein Riesenzufall.
Vielleicht.
Oder ist es gerade so eben, so wie beim
gerade so eben
so wie beim Mars, wo
und
ich gesagt habe.
In Wahrheit, genau. In Wahrheit gehen die Uhren nicht 26 Stunden, vielleicht sogar nur 25 Stunden und 57 Minuten und 2,997 Sekunden.
Ja, kann ja sein. Ja, genau. Das wäre plausibel. Deswegen, das wird halt uns nicht so genau gesagt.
Ja, ja.
Aber generell die Sternzeit. Für mich ist die nur ein grober Hinweis. Wenn überhaupt, für mich ist die nur Flavor, weil die eben so inkonsistent ist. Ich habe ich hatte das ja auch mal versucht nachzuvollziehen und weil das halt hinten vorne nicht passte, wegen verschiedenen Drehzeiten, wegen einfach nicht nachgedacht oder hier dieses 900er und so weiter, habe ich mir gedacht, okay, das ist schön, das ist Technobabble, aber leider nicht mehr. Also gibt einen groben Hinweis, 47, siebte Staffel TNG, aber 47 passt halt, also die 47.000 der Sternzeit, die passt halt auf DS9 nicht als siebte Staffel irgendwas. Das ist dann wiederum anders da, ne?
Naja, also das haben sie tatsächlich gut eingewoben. Mhm. Also das System wird durchgezogen von TNG über Deep Space Nine Voyager. Also das passt. Also es gibt ja, DS9 fing ja vor dem Ende von TNG an, ne? Und sie haben das zeitlich da eingewoben. Und dann gibt es wiederum zeitliche Einwebungen, also Abwechslungen von Deep Space Nine zu Voyager, weil die sind ja parallel gelaufen. Also auch die Handlung ist parallel gelaufen. Und die Filme fügen sich in dieses System auch halbwegs ein. Mhm. Was jetzt ein Tag ist, wie lang jetzt ein Tag genau ist, Mai, ne? Aber wir, zumindest arbeiten sie mit diesen, das ist ein Jahr, ne? Also diese tausende Schritte. Also ja, vielleicht wundert man sich ja halt auch, wie das dann passt mit diesen Zeiten. Also es gab halt quasi mit TNG einen Cut und man hat neue Zeitrechnung quasi begonnen. Und die beginnt, wenn man die ganze Sache zurückrechnet, am 01.01.2023. Also eine andere Zeitzone und dann geht das quasi los. Diese Art von Sternzeit kann man sich auch ausrechnen lassen online. Da gibt es diverse Sternzeitenrechner und wir verlinken euch auch einen einfach. Also lustig ist es auf jeden Fall, ne? Wenn man jetzt gucken würde, sind wir natürlich im Minusbereich. Mhm. Und naja.
Ja, Zeitzonen, da haben wir überhaupt noch nicht erwähnt gelassen. Also die werden da ja auch komplett außen vor genommen. Welche Zeit ist es denn? Die Greenwich Minute, wie heißt das? Greenwich, also GMT?
Ja.
Oder welche ist gemeint? Ich meine, das ist dann im Prinzip nur ein Versatz um so und so viele Stunden.
Hm. Ja, also wahrscheinlich ist es, also natürlich Amerika geht irgendwie von seinen eigenen Zeitzonen aus immer, ne? Also gut, wie man sich auf der Erde in der Zukunft abgesprochen hat, keine Ahnung.
Vielleicht ist also, wahrscheinlich ist es sogar die unsere Zeitzone, denn die Hauptstadt, vielleicht hat man es danach genommen, ist Paris. Oder vielleicht ist es San Diego.
Also das eine ist Föderationshauptsitz, das andere ist Sternflotte.
Genau. Ist ja die Frage, wer, also ich würde eigentlich sagen, da das eine Zeit ist, so eine zivile Sache, wenn auch militärisch genutzt, würde ich aber sagen, die Basis ist zivil.
Die Föderation.
Genau, ja. Und da würde ich, wahrscheinlich ist es Paris, aber spielt eigentlich gar keine Rolle. Das ist jetzt nur ein Gedankenkonstrukt von uns.
Ja, naja, und inwieweit sowas, ja, inwieweit überhaupt sowas eine Rolle spielt, ne, also bis wann man immer noch umrechnet in irgendwelche anderen, in unsere heutigen Zeitstandards. Natürlich hören wir davon, ne? Auch so Jahrestage, die begangen werden, die muss man ja in der Sternzeit auch erstmal wiederfinden, ne?
Ja,
wann
stimmt,
ist denn
ja.
dieser besondere Tag? Wann ist denn dein Geburtstag in der nächsten Sternzeitphase? Mhm. So, ne?
Ja, vielleicht ist es auch ganz anders. Du rechnest, also vielleicht ist es tatsächlich, dass es dezimal hochzählt, nicht bis 365, sondern bis 1000. Und bei jedem Tausender-Umschlag hast du einen Geburtstag. Das heißt, du wirst rein rechnerisch nicht mehr so alt. Das heißt, du bist, weiß nicht, dreimal früher. Kannst du einen Führerschein machen? Gut, gibt's da auch nicht mehr. Aber man ist halt volljährig mit 18 durch 3, ne? Also mit 6 Jahren machst du deinen Führerschein.
Stimmt. Das führt Altersangaben nach unserer Denke auch wieder ad absurdum. Stimmt. Mhm. Aber wir erfahren eigentlich, dass die Menschen in der Zukunft älter werden. Also,
ja.
Ja, 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 ja.
Gut, okay, wir geben uns auf Glatteis. Also ich habe uns dahin begeben, es tut mir leid.
Na gut, nee, alles gut. Also, aber lass uns doch nochmal gucken, wie die Sternzeiten weitergeführt werden. Also die Reboot-Filme, also Star Trek 11 bis 13, die führen nochmal ein ganz neues Verständnis davon ein. Also die führen eigentlich dieses Ablösen von unserer heutigen Zeitrechnung komplett ad absurdum in der Sternzeit. Die nehmen nämlich die Jahreszahl, setzen ein Komma dahinter und dann den Tag des Jahres.
Eieieiei.
Also sie zählen nicht mehr in Tage und Monate, sondern nur noch in Tage und Jahre. Ja, also das finde ich halt auch wieder denkbar unglücklich. Also ganz ehrlich, das ist
Welche Reboot meinst du denn?
Das sind die JJ-Filme.
Ah, JJ, okay. Ja gut, okay, die machen es halt ganz
Star
anders.
Star Trek 2009, dann Into Darkness und Beyond. Und die rechnen dann mit sowas wie im Jahr 2258 haben wir dann Sternzeit 2258, Komma. Der so und so vielte Tag des Jahres.
Ja. Was aber auch wiederum unplausibel ist, weil diese Zeitrechnung bei uns ja erst 2323 eingeführt wird. Habe ich das richtig verstanden?
Nee, also die Sternzeiten, wie sie in TNG, ab TNG bis Ende Nemesis, also Star Trek 10, benutzt werden, die gehen quasi, also da ist quasi Stunde Null im Jahr 2323, wobei es vorher ja auch schon Sternzeiten gab, ne? Also.
Meinst du, das ist nicht die erste Sternzeit, die es gab?
Genau, es gab quasi eine neue Zeitrechnung.
Okay.
Sie haben einen kalendarischen oder einen
neuen Kalender eingeführt.
Zeitrechnung, genau, neue Zeitrechnung, ja. Das erfahren wir übrigens auch. Also lass uns noch ganz kurz, bevor ich wieder abschweife. Genau, Discovery habe ich ja schon gesagt, ne? Also da haben sie sich mit den Sternzeiten auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und in Picard hat man sich komplett davon verabschiedet. Da hat man gesagt, also ich glaube, es war Michael Chambon, der im Interview gesagt hat, ah, das ist doch so absurd und so abstrakt und irgendwie die Leute zerbrechen sich den Kopf darüber. Lassen wir es doch einfach weg. Ja, okay. Gut, in Lower Decks ist sie wieder da, da ist die Sternzeit wieder, juhu.
Ja gut, aber die ist halt so dicht an unserer bekannten Zeit, dass man es sogar plausibel richtig machen kann. Ich habe es nicht geprüft, hast du es geprüft? Ist es korrekt?
Was meinst du?
Ist die Sternzeit mit der, ja, ich sag's mal, TNG-konform?
Also ob ich TNG und Lower Decks abgeglichen hätte? Nee, das habe ich nicht gemacht. Das wäre nochmal spannend, ja. Weil ich vermute, dass es schon passt, ne? Ich weiß es nicht. Lass uns das nochmal nachgucken.
Okay.
Ja. Ich räche es nach. Ja, aber wir haben ja eben schon gesagt, also andere Spezies, andere Zeitrechnung oder andere Uhren, ne? Und das haben wir dann zum Beispiel, wenn wir mal in TOS erfahren, wenn die Romulaner auf ihrem Schiff, also noch nur männliche Romulaner, die Zeit messen. Da sprechen sie zum Beispiel, wir warten hier schon 20 volle Zyklen. Und im Logbuch von Captain Kirk erfahren wir dann, wir warten hier schon seit 9 Stunden und 47 Minuten. Ist natürlich die Frage, ob das zur gleichen Zeit quasi, ne, ob man das so miteinander verrechnen kann. Aber interessant, ne, ja, erfahren wir tatsächlich mal dann schon in TOS, also in der ersten Staffel Spock unter Verdacht, wo das erste Mal Romulaner zu sehen sind für unsere menschlichen Freunde oder und die Föderation. Erfahren wir das erste Mal eben auch sowas, dass die eine andere Zeitrechnung haben. Dann, es mag der ein oder anderen Folge auch der Synchronisation geschuldet sein, da heißt es dann häufig dann auch mal gerne eine sowieso Minute oder Sekunde. Also Kirk ist zum Beispiel im Kampf auf dem Planeten wie heißt der? Oh Gott.
Weiß ich nicht.
Um welche Folge geht's? Es geht um Meister der Sklaven, zweite Staffel TOS.
Ah ja, ich, ja, okay.
Triskelion,
oh,
genau.
Frage,
und dann sagt er,
ja, okay,
wir brauchen mal eine 15-sekündigte Trisekunde Pause. Ja, also.
Sind das 15
dann,
Sekunden?
Ja, okay. Ja, also 15 Sekunden dieses Planeten. Ne? Also, dass er dann gerne eben vorher sagt, also vor den, also sowas wie, wir treffen uns in einer Vulkanstunde, wäre dann quasi das Äquivalent dazu, ne?
Ja, aber das setzt ja voraus, dass die halt auch ihren Tag in 24 gleiche Teile unterteilt haben.
Ja, oder in irgendwelche Teile halt,
ja,
ne,
okay,
die man als Stunde bezeichnen
okay,
kann.
Okay, genau,
ne?
Richtig, das ist plausibel. Ja, das stimmt, das
genau. Halt. Also, was ich zum Beispiel immer wieder schön finde, also, ich erwähne sie auch sehr häufig, das Zeitportal, also quasi die TAS-Folge Yesteryear. Da reist ja Spock in seine eigene Vergangenheit durch den Wächter, also durch das Zeitportal, und findet sich dann dort im vulkanischen Jahr 8564 wie, ach nee, jetzt, ich habe mir ausgerechnet, Entschuldigung, ich habe mir ausgerechnet, jetzt hat Vulkan das Jahr 8564 und dort reist er eben an den 19. Tasmin. Also, sie haben halt in den Monat Tasmin, an den 19. Tag,
ja,
ne? Also, sehr cool. Ja, logisch.
Wo würdest du denn hinreisen?
Na klar, am 20. Tasmin haut ja Spock ab in die Wüste, da muss er eben ja dann da sein.
Ja, eben.
Genau. Also, und interessant ist, dass er sein Logbuch dann auch führt mit subjektiver Zeit. Also er sagt dann die Sternzeit aus der Zeit, aus der er kommt und sagt dazu subjektive Zeit. Das finde ich auch echt schön.
Okay, nimmt das vielleicht vorweg, dass es doch tatsächlich Zeitdilatation bei Reisen gibt? Weil das ist ja mit einer Warpblase nicht der Fall.
Naja gut, er ist ja durch den Wächter tatsächlich durch die Zeit gereist.
Okay. Ja,
ne?
Ja, schon.
Er befindet sich in seiner
klar.
Vergangenheit, benutzt aber weiter die Zeiten aus seiner Gegenwart, also seiner Zukunft, also aus der Zeit, aus der er kommt.
Da haben sie tatsächlich einen Schritt weiter gedacht, als ich jetzt beispielsweise gerade. Und also das finde ich immer schön, wenn die dann sowas sagen und es einem schön plausibel machen. Subjektive Zeit, das ist toll. Wie gesagt, habe ich jetzt gerade selbst nicht dran gedacht, aber
ja,
super.
Ja, ja. Na, und dann erfahren wir jetzt dann zum Beispiel auch die Zeitrechnung von Bajor. Und dann habe ich mal ausgerechnet, jetzt befindet sich Bajor im Jahr 9042, seiner Zeitrechnung. Also es ist einfach, finde ich, eine coole Sache. Und sowas erfahren wir halt auch von Talaxia, also von dem Heimatplaneten von Neelix. Mhm. Da hatten wir das letzte Mal schon darüber, über die Folge, die Zähne des Drachen, meine ich, oder? Nein. Also da treffen sie auf die Wat-Vor und die haben lange Zeit in Stasis gelegen und die werden jetzt aufgeweckt und dann kommt raus, oh, die haben fast 900 Jahre in Stasis gelegen. Und in Alt-Talaxianisch kannte man, also auf Alt-Talaxianisch kannte man die Wat-Vor, weil die eben wie die Ikunianer durch den Raum gereist sind und haben quasi dann halt andere Völker dann plötzlich vor vollendete Tatsachen gestellt, dass sie jetzt da sind, also quasi auch überfallen oder so. Und in Alt-Talaxianisch heißt Wat-Vor sowas wie dumm oder rücksichtslos, während dem in Wat-Vor Talaxei, also in deren Sprache, ne, die Talaxianer halt auch wieder als dumm quasi gelten oder so. Mhm. Und dann forscht Neelix ein bisschen nach, wann das erste Mal das Wort Wat-Vor aufkommt. Und erstmals schriftliche Erwähnung gibt es im Jahr 5012 neuer Kalender. Und das finde ich auch wieder cool. Ne? Also sogar schon der neue Kalender vor 5000 Jahren, was auch immer das dann heißt. Mhm. Ne? Aber also
kann
schön,
auch
dass,
können auch Tage
dass,
sein, ne?
Naja, es ist schon sehr lange. Es ist über 900 Jahre her, ne? Weil vor 900 Jahren sind ja die Wat-Vor in Stasis gelegt worden oder haben sich in Stasis gelegt.
Ja, also es können wir noch ganz gut teilen eigentlich. Warte mal, ich gehe mal in den Rechner ein. 5000 durch 900, ne?
Nee, so kann man nicht rechnen. Also die erste schriftliche Erwähnung in den Aufzeichnungen von Neelix, also auf die er zugreifen kann, ist im Jahr 5012 neuer Kalender. Von Talax oder Talaxia. Und von 900 Jahren wurden die Wat-Vor aus dem Spiel rausgenommen. Also ne, muss das, also wie lange das her ist, dass diese schriftliche Erwähnung im Zuge zu dieser Wir liegen und schlafen Geschichte ist, wo der Unterschied ist, das wissen wir nicht. Ne? Aber interessant, dass der neue Kalender von Neelix quasi schon das Jahr 5000 schrieb, als das vor über 900 Jahren geschrieben wurde, ne?
Okay.
Also solche Referenzen gibt es immer mal wieder. Und das finde ich ganz schöne Beispiele, um uns immer mal wieder vor Augen zu führen, dass wir nicht so irdisch denken, ne? Dass wir mitkriegen, dass andere Personen, andere Planeten, Monde natürlich ihre eigenen Zeitrechnungen und ihre eigene Definitionen haben. Und das gibt sich dann eben zum Beispiel ja auch in diesen Zeiteinheiten wieder, wie zum Beispiel diese Zyklen bei den RomulanerInnen, die da in Tos erwähnt wurden, oder dieser Trisekunde, warum auch immer Kirk das so sagt. Ne? In Star Trek 2 sprechen sie im Zuge des, wie heißt der, Kobayashi Maru Tests von Periods, also irgendwelchen Zeiteinheiten, wobei das natürlich auch sehr theoretisch sein könnte im Zuge des Tests, ne, weiß man jetzt nicht.
Ja, okay.
In Enterprise spricht Phlox mal von einem Standardjahr, fand ich auch ganz spannend.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es für diese Nachkommastelle, diesen Zehntel des Tages, dass es dafür einen Namen gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es oder sogar noch kleiner, denn irgendwann möchtest du ja dann auch bei uns auf die Sekunde genau und bei denen halt auch, wir laufen so und so schnell, weil wir haben jetzt 100 Meter hinter uns gebracht, wie schnell ist dieser Läufer gelaufen? Und dann sagst du ja nicht 0,00000 eines Jahres oder eines Sternzeit, was auch immer. Ja, also es gibt sicherlich eine Unterart. Und dann könnte eine Periode, oder was hast du gerade gesagt? Ein Zyklus, weil bei den Romulanern Periode hast du, glaube ich, gerade gesagt. Ne? Dann könnte
Periode, bei Period oder Zeiteinheit,
ja, dann könnte das ein Zehntel des Tages sein. Theoretisch. Wissen wir nicht?
Ja, wissen wir nicht.
Aber das wird es sicherlich geben.
Ja, ja, mit Sicherheit gibt es dafür Namen. Und das ist aber das, was uns halt die Serie oder die, was uns die Filme halt nicht so ausführt. Also eigentlich hätten sie sich da noch neue Vokabeln ausdenken müssen, um solche Sachen zu definieren. Und das ersparen sie uns halt auch ein Stück weit, weil es wäre bestimmt für uns auch anstrengend irgendwie. Es wäre nicht so nutzerfreundlich, es zu gucken, wenn man sich dann noch fragt, was heißt denn das jetzt wieder?
Aber ich glaube, wenn man sich dran gewöhnt hat und man sagt, ein Zehnteltag, ein Hundertsteltag oder zwei Tausendsteltage.
Ja, aber wenn man sich jetzt was Neues ausdenkt, wenn man sich am 19. Tasmin trifft, ne, das ist dann, da fragt man sich, also da versteht man noch, es ist ein Tag und ein Monat, aber wenn man sich ein neues Wort ausdenkt für Stunde, weißt du, dann deswegen, also sie treffen sich natürlich, verabreden sie sich im 10 vorne um 10 Uhr oder Ne, also, in einer halben Stunde oder so.
Da läuft halt die unsere Zeit. Aber ist das halt nur für unsere Uhren? Uhren. Ja. Ist das nur für unsere Ohren? Oder ist das halt, sagen die das nicht? Also andersrum, ne? Oder sagen die das tatsächlich, diese Uhrzeit, also 10 Uhr treffen wir uns um 10 vorne? Oder sagen die Periode 0,003 dieses Tages? Weiß ich was, ne? Irgend so eine Zahl. Ja.
Oder halt und eine Sternzeit.
Uns, genau, und für uns ist das übersetzt worden, also in unsere Uhrzeit, ne? Damit wir eine Vorstellung haben. Aber auf so einem Raumschiff, das müssen wir ja auch nochmal sagen, ist eine Uhrzeit irrelevant. Also nicht für die Reise selbst, sondern also für diesen Zyklus, für natürlich wirtschaftlich ist das natürlich ganz wichtig. Man möchte ja halt auch regelmäßig was zu essen bekommen, man braucht regelmäßig Schlaf und so weiter. Davon können wir uns einfach nicht loslösen. Aber ja, ansonsten. Bei,
auf dem Raumschiff selbst, ne, wenn sie da diesen 24-Stunden-Zyklus leben, können sie locker sagen, wir treffen uns in einer halben Stunde oder um 10 Uhr.
Ja, das stimmt schon, ja. Man sieht halt auch leider keine Uhren irgendwo rumstehen oder an der Wand hängen, ne? Das wäre eigentlich sinnvoll oder plausibel.
Ja, wobei stell mal vor,
du wachst auf, du schaust nicht raus und sagst, ah, es ist hell, es ist Tag.
Computer, wie viel Uhr ist es?
Ja, okay. Entschuldige, ich habe nicht berücksichtigt, dass wir uns in der Zukunft befinden. Ja, das ist immer noch Science Fiction.
Naja, und wir sehen auch manchmal Uhren, ne? Also dann aber irgendwo anders. Meist, also nicht auf einem Sternflottenschiff eher, außer es ist irgendwie
eine Antiquität oder sowas.
Genau, irgendwie so ein Erinnerungsstück oder so eine besondere Geschichte. Nochmal ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Das fand ich auch interessant. Da gibt's eine Voyager-Folge in der ersten Staffel, Subraumspalten. Da kommen sie auch, es ist auch wieder so ein temporales Phänomen. Und sie lernen quasi eine Kultur kennen, die schon ausgestorben ist und
ach ja, wo
die haben dort so ein Zeitmesser.
So eine junge Frau. Ach, das ist, glaube ich, Voyager, hast du gesagt, ne?
Genau, Voyager, ja.
Belana ist das, glaube ich, die das immer wieder sieht, die immer so Flashbacks hat. Ist das nicht das?
Nee, das ist was anderes.
Kommt mir gerade eben, die Story, die kam mir gerade so vor. Okay.
Ja. Ist diese Holocaust-Geschichte und diese eine Frau, die kurz vorm Ende ihres Lebens ist, will diese Erinnerung an das, was passiert ist, nicht verlieren und übergibt die an Belana. Die wiederum kann sie dann auch wiederum weitergeben innerhalb des Volkes, damit das nicht in Vergessenheit gerät.
Ist auch nicht
unbedingt optimal gelöst in jeder Hinsicht, aber gut, egal. Also darüber hatten wir zum Beispiel in unserer Schlafenfolge kurz gesprochen, weil das passiert natürlich, diese Übermittlung, die passiert innerhalb von Träumen. Ne? Also hier aber in dieser frühen Folge, vierte Folge Voyager, Subraumspalten, da ist es eine Uhr, die quasi in den Trümmern gefunden wird von Tom Paris und dann sind er und Janeway plötzlich in der Zeit versetzt. Also haben wir wieder so eine Zeitreisethematik, aber nur kurz, um auf diese Uhr zu gucken. Also diese Uhr hat er dann eben wieder in den Händen in dieser anderen Zeit, also in der Vergangenheit. Und dann kann er tatsächlich recht gut schnell verstehen, was es heißt, wie lange das dauert, bis diese Katastrophe eintritt. Also er sagt, oh, das passiert morgen. Und er lässt sich kurz erklären, was das für Zahlen sind. Da sind nämlich so drei Zahlengruppen drauf. Und dann sagt der, der die Uhr verkaufen will, na, das ist doch überall gleich. Das wissen Sie doch. Das ist doch die Rotation, das Intervall und das Fragment. Ne? Also da haben wir mal andere Begriffe.
Genau,
ne? Aber
schön,
es passt total schön. Ja, ist total schön. Ja.
Rotation, ich meine, das ist ziemlich klar.
Ja.
Es gibt ja zwei Arten von Rotation. Es gibt die Rotation des Planeten um sein Zentralgestirn oder es gibt die Eigenrotation des Planeten, der ja den Tag bestimmt. Ne? Die Rotation um das Gestirn, das Jahr. Und das ist natürlich nicht ganz klar. Aber schön ist die Wortwahl, denn man hat eine Idee.
Ja, genau. Und im Grunde die Differenz, so wie ich das, wenn ich das richtig verstehe, unsere eigene Rotation und dann auch nochmal um die Sonne. Das ist ja genau dieser Unterschied zwischen dem Sonnentag und dem Sterntag.
Das mit Sonne, das mache ich auch immer falsch. Sonne ist Sol und das ist bestimmt anders. Das Zentralgestirn.
Nee, ich meine jetzt unsere Zeitrechnung, weil du sagst, es ist doch ein Unterschied, ob wir nur messen, wie wir uns drehen oder wie wir uns drehen und gleichzeitig noch um die Sonne.
Nee, ich meinte noch nicht mal dieses
ach so.
Nicht die Sternzeit, also heißt bei uns, glaube ich, auch die Sternenzeit, ne? Und die Sonnenzeit.
Der Sterntag.
Oder Sternentag, genau. Der ja entsprechend kürzer ist, weil wir uns um die Sonne entsprechend bewegt haben. Ja, das stimmt schon.
Genau.
Aber das meinte ich nicht. Das habe ich jetzt mal unberücksichtigt belassen, sondern einfach nur diese Trennung zwischen Jahr und Tag. Rotation könnte eines von beiden sein. Und Rotation, ne, kann halt sein, am nächsten Tag ist die Rotationszahl um eins erhöht, aber er hat ja keinen ganzen Tag Zeit, um diese Erfahrung zu machen. Es könnte sein, dass das hier Rotation dann und dann ist das und das ist ein Jahr, er hat ein Jahr lang Zeit. Ja? Hm, wenn er aber vom Langen ausgeht und das Kurze ist, dann hat er wirklich ein Problem, nämlich 364 Tage, wenn der sich genauso schnell um die Sonne dreht oder um das Zentralgestirn, ja. Das mache ich den Fehler selber.
Gut. Die sind ja an den Planeten angeflogen und werden wahrscheinlich wissen, wie es vor Ort aussieht. Ja. Und dann gibt es wieder Hintergrundinformationen, die ihm dann verraten.
Stimmt, ja. Gut, die sind ja weit genug. Aber,
ne? Ja gut, also die sind halt einfach schlau. Ne?
Ja. Also das ist eine billige Ausrede, aber ich kann die akzeptieren, weil das in mein Star Trek Weltbild passt.
Ja, ja. Na, und was du gerade gesagt hast, das ist halt auch, wäre schön, wenn wir Uhren sehen. Also wir sehen ab und an Uhren. Das sind dann halt auch so dekorative Elemente oder halt irgendwo, ne? Also du hattest mir zum Beispiel auch einen Digitalwecker geschickt aus Star Trek 12, ne? Also Into Darkness beginnt ja da relativ bald mit einem Digitalwecker. Also quasi, man wird morgens mit so einem standardmäßigen Digitalwecker geweckt.
Ne? Aber ich fand so richtig digital, sei der, also na, digital, ne, von Stelle, richtig.
Ja, 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 genau.
Aber das sind mechanische Blätter, so wie es aussieht.
Ich glaube auch, das waren solche, ne, ja, ja. Da hatten wir früher auch, wo dann die Zahlen so runterkippen. Das ist wie bei täglich grüßt das Murmeltier, genau. Da hat auch so ein Wecker, ne?
Ja, ja. Oder so Drehscheiben da drin, wie auch immer. Ja, wie auch immer das gelöst ist, es wirkt archaisch im Vergleich dazu, dass man weit in der Zukunft ist.
Ja, naja, gut, vielleicht ein Retro-Fan, wer weiß, ne?
Okay.
Und dann muss ich natürlich mal den großartigen Wecker erwähnen, den ich echt auch gerne hätte, aus Discovery Staffel 3, Folge 1, den Vogel, also diesen kleinen, was ist denn das, ein kleiner Papagei?
Ich weiß gar nicht mehr, ja.
Der ist jeden Tag in einer anderen Farbe erscheint und hat die Uhrzeit auf sich stehen, das ist sehr großartig, ich finde den toll.
Ja, ja, der ist echt cool. Ich weiß nicht, ob es schöner ist, so geweckt zu werden oder am liebsten gar nicht, aber und er muss halt geweckt werden. Aber dieser Papagei hat halt schon irgendwas, was Süßes, was Knuffiges. Und der ist, glaube ich, eine Projektion und insofern kann er auch nicht mit draufhauen den kaputt machen.
Ja, der ist ein Hologramm, aber stell dir vor, er würde draufhauen und dann würde er verschwinden und es würden so Federn so.
Ja, so ja, ja, okay. Ich meine, das kann er alles programmieren, ne? Ja. Das macht den aus.
Wie ein überfahrenes und dann liegt dann vielleicht da wieder ein Ei und es schlüpft wieder ein kleiner Vogel.
Oh, das wäre so süß.
Das wäre dann der Phönix, der Wecker des Phönix. Oder
aber dann wirst du an dem Morgen, ne, wenn du es dann hinter dir hast, wirst du schon an den nächsten Tag erinnert, oh, da liegt schon wieder dieses Ei. Oh.
Ja, das ist die Zeit, die vergeht. Das ist die Uhr. Das ist High-Technologisch.
Sehr süß, sehr süß. Ja, ja.
Der also, Zyklus des
den
Phönix.
Fand ich auch beeindruckend. Wir hatten ja schon im Zuge von Badezimmer über den Herrn Sahil, heißt er.
Ah ja, ja, Mr. Sahil, ja.
Den Mr. Sahil gesprochen und wie wir beeindruckt waren, was es denn da so technologisch gibt. Zähneputzen, einfach nur ein Lächeln und schon ist das Zähneputzen fertig, per Laser oder was auch immer. Und wir sehen ja halt auch, wie dieses Bett gestaltet ist und so weiter. Und im Zuge dessen kann natürlich auch einiges mit diesem Papageien oder was auch immer möglich sein. Rein theoretisch könntest du dir Elefanten durchs Wohnzimmer oder durchs Schlafzimmer in diesem Fall laufen lassen.
Ja.
Aber der Papagei ist vielleicht ein bisschen weniger aufdringlich.
Ja, ja, ich überlege jetzt gerade, würde sich jemand freiwillig eine Katze,
ja, doch,
die
ich glaub,
sich dann
oh,
aufs
doch,
Gesicht
oh,
setzt
aber hallo,
morgens
aber
um
hallo.
8?
So um den Hals legt. Aber, ja, ja. Aber die Frage ist, wenn du so ein Katzenmensch bist, bleibst du dann nicht lieber noch liegen? Ach, ich kann ja die Katze nicht stören.
Ja, oder es ist eine sehr garstige Katze, ne?
Oh, so eine kratzbürstige. Dann musst du morgens nicht nur Zähne putzen, sondern dich auch noch verarzten. Also ein Pflaster hier, ein Pflaster da. Oh, haben sie sich rasiert? Nein, ich habe eine Katze. Naja. Katzen sind ja in der Regel eigentlich nicht so.
Mhm.
Also die Katzen, die wir hatten, die waren wahnsinnig lieb. Okay. Aber ich bin halt kein Katzentyp, deswegen, ich hätte keine Katze. Es sei denn, ich weiß, morgen ist echt ein schlimmer Termin, dann wäre es eine Katze.
Okay, ja, ja, dass man gleich entsprechend geweckt wird.
Ja, ja, genau.
Was ich auch immer, also was wir häufiger auch sehen, sind Taschenuhren, ne? Die sind ja auch aber so symbolhaft, ne?
Ja,
und dann,
stimmt.
Ja, dann
ach so,
hat es auch nochmal einen Grund wahrscheinlich.
Hm? Da, wo, wie heißt da, Chakotay, der
Janeway
diese Taschenuhr geben will und sie weist die aber zurück. Es ist halt die Frage, ist das einfach nur diese Uhr? Ich meine, funktionsmäßig steht die dem Computer eher etwas nach. Rein theoretisch, wenn der Strom überall ausfällt, hast du halt auch keinen Computer, den du nach der Uhrzeit fragen kannst.
Ja.
Meinst du, die würden diese Uhr tatsächlich zur Zeitmessung noch verwenden? Oder ist das ein reines, ich habe dir Blumen mitgebracht? Und mit Blumen kannst du auch nichts anfangen, es sei denn, du bist Vegetarier.
Aha, okay. Also sie benutzt die Uhr ja dann tatsächlich auch als Uhr. Also sie sagt zwar, also sie sind ja in der Notlage, ne? Ich glaube, das ist die Folge Ein Jahr Hölle. Und er hat diese Uhr angeblich schon vor längerer Zeit repliziert, aber die Replikatoren, darüber hatten wir in der Replikatorenfolge gesprochen, sind ja streng limitiert auf bestimmte Dinge. Die Ressourcen müssen sehr gespart werden und sie weist die Uhr ja damit zurück zu sagen, hey, das könnte ein Hypospray sein, das kann jemand das Leben retten, das könnte auch ein paar Stiefel sein oder so, ne? Das hatten wir ja ganz schön gefunden in unserer Besprechung, dass wir da mal so einen Vergleich finden, ne? Wie das so zu werten ist. Und sie weist die Uhr eigentlich zurück, aber er hat sie gar nicht wieder in Anführungszeichen flüssig gemacht. Also er hat sie gar nicht wieder eingespeist, die Materie. Und sie findet sie dann in den Trümmern und er ist ja gestorben, meine ich. Und dann trägt sie die Uhr zu seinem Andenken auch und benutzt die auch. Also man sieht, wie sie drauf guckt, meine ich, um auch nach der Uhrzeit zu gucken. Und
naja gut, ich glaube, das ist halt nur, um es zu zeigen. Hier, ich habe die Uhr übrigens noch. Ne?
Ja, na klar.
Ist das Befehlsverweigerung, wenn sie sagt, nee, das lassen Sie mal wieder zurückgehen und er macht es nicht?
Ich glaube, sie nennt das auch so.
Okay.
Ach, und was ich interessant fand auch noch, da gibt's in Deep Space Nine eine frühe Folge, in der 18. Folge, erste Staffel, da gibt es so ein Phänomen, dass quasi die FührungsoffizierInnen besetzt werden von, ich sag mal so, in Anführungszeichen so Geister, also irgendwelche so Energieentitäten, greifen auf sie zu und jeder tickt dann auf sehr besondere Art und Weise. Entschuldigung. Also so Energieentitäten nehmen Besitz von ihnen und Benjamin Sisko baut dann eine Uhr, eine so sehr alte Uhr, so sind so verschiedene, wie so Ziffernblättern, die hintereinander
die
stehen.
Auf dem Kamin steht, so ein großes Ding, ja.
Es ist sehr also optisch einfach sehr schön. Er weiß dann am Ende auch gar nicht, warum er das gebaut hat, weil er hat es ja nicht aus sich heraus gebaut, sondern dieses fremde Wesen war irgendwie manisch dabei, diese Uhr zu bauen. Und die behält er auch, die begleitet dann die Serie über, die bleibt im Besitz. Im Beruf, ja. Und das ist sehr schön, ne? Also auch irgendwie zu sehen. Aber auch interessant, dass uns das gar nicht dann aufgeklärt wird, was es damit eigentlich auf sich hatte, warum er die gebaut hat.
Vielleicht wollten die noch was draus machen, haben es dann aber sein lassen oder fanden es einfach zu blöd. Aber ich meine, die haben ja die Serie scheinbar irgendwie durchstrukturiert. Ich glaube nicht, dass die den Faden jetzt, ich sag's mal, einfach so achtlos weggeschmissen haben, sondern die haben sich halt wahrscheinlich entschlossen, so wirkt DS9,
die haben
sich dagegen entschieden. Offen. Ja, genau.
Ja. Ich meine auch in einer späten Folge, ich glaube, der Besucher, als wir den alten Jake sehen, also als Jake gealtert ist und wir ihn als alten, sehen, ja. Ich glaube, da ist diese Uhr auch da und ich meine, er repariert die dann auch und so. Also es zieht sich so durch, ne, dass solche besonderen Besitztümer auch einfach dann noch da sind, sehr schön. Ja, naja, und also Discovery hat sich halt auch ein paar Gedanken gemacht über Zeit. Hier erfahren wir auch erstmals was vom 25-Stunden-Tag, wobei es nicht so explizit gesagt wird. Es wird eher gezeigt auch. Man kann es wo lesen in Folge 10. Und ansonsten hatten wir gesagt, dass wir einen 24-Stunden-Tag kennen in der Föderation und auf Baia den 26-Stunden-Tag, der dann eben übernommen wird auf Deep Space Nine. Und in der Discovery spricht man auch von Galactic Time. Ich bin jetzt gar nicht mehr dazu gekommen, zu schauen, was die Synchronisation draus macht. Aber es ist auch nochmal ein neuer Begriff, der hier dann eingeführt wurde. Tja, naja. Und ansonsten ist natürlich die Frage, ich meine, also klar, wir haben schon drüber gesprochen oder zumindest so angerissen. Wie ist denn das zu verstehen, wenn jetzt Picard zu einem Cardassianer sagt, wir melden uns in einer Stunde oder die sagen, sie räumen den Planeten und morgen sind wir wieder da und wenn einer da ist, dann hier, dann gibt's aber einen auf die Löffel.
Gut, morgen kann man auf einem Planeten noch einigermaßen herleiten durch die Eilenrotation. Wenn man sich irgendwo im All trifft und häufig gibt's ja keine Referenz, wo man sich denn gerade so in der Nähe befindet und selbst ist dann fraglich, ob man die Referenz dieses Planeten nehmen würde. Wahrscheinlich eher nicht.
Das müsste man immer dazu sagen. Ne? Genau. Also das dann irgendwie, dann hat man nicht BC sonst oder ne, dann müsste man noch irgendwie irgendeine kleine Abkürzung hinten dran packen für das ist hier Ortszeit Planet
oder,
X.
Das könnt ihr jetzt, liebe ZuhörerInnen, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Oder Picard macht, und das wäre echt lächerlich, während er spricht, in einer und macht so Anführungszeichen in die Luft. Stunde. Und der Cardassianer oder Romulaner oder wer auch immer da gerade gegenübersteht, der reckt so den Daumen hoch. Alles klar. Ne? Also, das wäre so in your face. Naja. Aber gut, was ich auch schon kurz angesprochen hatte, war, dass der Universalübersetzer Badge, wie auch immer es gelöst ist, das für uns tun könnte.
Ja, ja. Also klar, der Universaltranslator macht, glaube ich, schon ganz viel für uns. Mhm. Es ist halt nur die Frage, also läuft dann, also jetzt stellen wir uns mal wirklich vor, ne? Also ich sag mal, wir treffen auf RomulanerInnen und eine Person sagt bla 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 in einer Stunde. Und dann, oder ne, sagt vielleicht sowas wie in 30 Zyklen. Und dann der Universalübersetzer sagt dann, ah, okay, Moment, ein Zyklus ist, ich weiß genau, bla bla, und rechnet dann um und gibt uns das so aus, das könnte sein. Das funktioniert halt immer nur dann gut, wenn wir die Leute kennen und deren Zeitrechnung kennen.
Und wenn die sich im selben Referenzrahmen befinden, wenn sie das nicht tun und der eine fliegt tatsächlich mit halber Lichtgeschwindigkeit, kommt der andere zu spät. Oder wie auch immer, das ist nicht ganz, ganz eindeutig, ne? Also der Translator, der muss interpretieren können.
Ja, das ist genau der Punkt, weswegen es, glaube ich, an diesem Translator immer scheitern wird. Aber diese Geschichte mit einem Zeitdifferenzial aufgrund von die einen fliegen halt schnell und die anderen sind, irgendwo stationär und deswegen wird es unterschiedlich wahrgenommen. Das denke ich, das muss das System ausrechnen. Das muss irgendwie einberechnet sein. Grundlage. Das kann nicht sein, ne? Also dafür gibt es ja dann auch irgendwo, zumindest im Föderationsraum, die Subraumbaken, damit man sich nochmal die Uhr abgleichen kann, dass man immer noch fit ist, dass man immer noch auf der richtigen Spur ist und nicht wieder 17,4 Tage irgendwo verloren hat in der Kausalitätsschleife.
Aber ist das ein Nebenprodukt dieser Subraumbaken oder meinst du, diese Baken sind, das passiert so häufig, dass die Leute in der Zeit sich verirren, dass die extra diese Baken ausgestellt haben, dass die Leute sich daran orientieren können? Ich meine, das ist halt so ein Nebenprodukt von der Kommunikationsbarke, von der Subraumkommunikationsbarke.
Ja, würde ich auch sagen. Würde Sinn ergeben.
Mal ganz davon abgesehen, ne? Subraumkommunikationsbarke. Warum kann die Barke das? Das Schiff, auf dem wir uns befinden, kann das aber nicht. Diese Subraumkommunikation.
Das ist wie eine Brücke.
Naja,
weißt
gut.
Du, der Abstand ist zu groß für Schiff-Erde-Kommunikation.
Ja.
Und deswegen müssen da quasi Brücken sein, die das dann...
Ja, ist plausibel, aber da musst du natürlich nicht zu einer Barke fliegen, sondern der Abstand muss maximal zu einer Barke, also kann maximal nur zu einer Barke sein, dass man damit kommunizieren kann.
Genau, ist es auch. Aber sie gucken dann mit den Sensoren, also es wird dann geschaut, haben wir Kommunikationsreichweite, ja oder nein, wir müssen noch so und so viel fliegen bis...
Okay, ja, ist plausibel, wie bei uns Funktürme, ne?
Genau.
Du musst nicht neben dem Funkturm stehen, um mit dem Mobiltelefon kommunizieren zu können, aber ohne
Funkturm geht's halt nicht.
Eben. Ja, genau. Dann haben wir gedacht, Reichweite ist vorbei.
Das ist ja das Problem in Discovery Staffel 3, ne? Weil die Subraum, Kommunikationsrelais und alles quasi immer wieder von Emerald Chain zerstört wird, um die Föderation lahmzulegen, gibt es eben auch keine Kommunikation. Ne?
Tja. Ja, sind die von, entschuldige, jetzt weichen wir ganz schön ab. Ist es tatsächlich von Emerald Chain zerstört worden? Oder sind die, ist das eine Folge?
Sie sagen, sobald wir was repariert haben, kommen die anderen wieder und machen es platt. So kannst du die am besten entzweien, ne? Wenn die sich nicht unterhalten können, wenn sie keine Absprachen treffen können, dann sind sie natürlich komplett auseinander.
Aber was natürlich auf die Sternflotte zutrifft, trifft natürlich auf die Emerald Chain auch zu.
Absolut, ja.
Also das haben die vielleicht nicht richtig bedacht. Oder die sind halt anders strukturiert, hat aber nichts mit Zeit zu tun.
Nein. Also der Universaltranslator kann sein, dass der das hinkriegt. Aber wie gesagt, dann wäre natürlich die Frage, und ich denke ja, dass der Schiffscomputer ja total schlau und großartig ist und total viele Rechenoperationen im Hintergrund mitlaufen lassen kann. Und dass, wenn man zum Beispiel im ersten Kontakt ist, dass man dann sofort checkt, also wenn man vor Ort ist, ne, dann, oh, wie läuft dieses System, wie umdrehen die sich und was sagen die? Und dann wird sofort interpretiert und gemacht und gerechnet, um rauszufinden, was dann bei denen ein Zyklus ist oder ein Fragment oder so. Und um das dann sofort irgendwie für sich quasi zu übersetzen. Das wäre eine Option, ne? Aber wenn man irgendwie out of the blue irgendjemand trifft, weiß gar nicht, woher die Personen kommen, schwierig.
Ja, das ist wahr.
Schwierig. Aber vielleicht gibt es auch so eine Art Standard, dass man sich was hin und her schickt, ne? Dass man sagt, wir zählen jetzt mal 1, 2, 3, also genau. 4. Und die so, genau, das waren jetzt eben
der Ping, genau.
Ein Zyklus und wir so, nein, das waren 5 Sekunden.
Ja, nee, oder,
okay, jetzt können wir rechnen.
Zum Abgleich machen die halt, das ist so Standardprotokoll, wenn man sich das erste Mal sieht, ne? Da sagt er nicht, my name is Captain Jean-Luc Picard of the Federation Starship, sondern er sagt Marco und dann sagt er gegenüber Polo und dann wird das ausgerechnet und dann ist die synchron und dann können die miteinander sprechen.
Ja. Also es gibt doch einige Probleme zu überwinden.
Ja, aber es ist natürlich plausibel, dass der Universalübersetzer dort massivst reingrätscht. Anders ist es irgendwie, also zumindest für mich, nicht zu erklären. Oder wird das nochmal irgendwo aufgegriffen? Ich glaube nicht, ne? Also außer die Kommunikation mit Damok.
Ja.
Da ist es halt so schwierig. Da geht es aber auch nicht um Zeit, sondern da geht es halt um die generelle Kommunikation. Und die Frage.
Komplett andere linguistische Bedingungen.
Genau, schön wäre gewesen, wie diese Sprache Zeit darstellt. Mit auch wieder einer Begebenheit. Dann hast du ja für jede Sekunde, eine Sekunde später, ist das dann Sonnenuntergang nach Streit von so, weißt du, also wahnsinnig schwieriges Zeitkonstrukt, ne? Und wenn du dann in Millisekunden rechnen willst, ui, also da könnte ich mir vorstellen, dass die mathematisch ein großes Problem haben. Okay. Ja. Ich habe übrigens, ich hatte ja vorhin die Atomuhren erwähnt und ich hatte mir im Vorfeld auch noch überlegt, wie kann man denn sonst noch Zeit messen oder Zeit wahrnehmen, zumindest erstmal eine natürliche Uhr nutzen. Und ja, wir haben natürlich die Umrundung von Planeten oder generell die Bahn von Himmelskörpern am Himmel. Was man aber auch nutzen kann, was wahnsinnig präzise ist, sind Pulsare, wurde mir gesagt. Ich habe keinen Schimmer davon, aber das ist halt eine Sache, wie man auch Zeit messen könnte. Dass man sagt, also dieser Pulsar sendet ja keine Zeit aus, sondern er sagt halt immer nur ping, ping, ping auf eine Radiowelle, glaube ich, Radiofrequenz. Aber wenn man das kontinuierlich verfolgt und sagt, okay, wir sind bei Ping so und so viel Milliarden, also ich meine, es geht halt wahrscheinlich viel, viel schneller, und man wäre viel, viel höher. Ab einem gewissen Zeitpunkt definiert man das, synchronisiert das und sagt sich, wenn wir diesen einen Pulsar sehen, bei Star Trek sind die Distanzen natürlich viel, viel größer, aber wenn man innerhalb dieser Reichweite dieses Pulsars wäre, könnte man sagen, okay, das ist jetzt der so und so viel Milliardste Ping, und deswegen befinde ich mich in dieser Zeit. Das bedeutet aber auch, dass sobald man einmal den Sichtkontakt zu diesem Pulsar verloren hat, müsste man wieder synchronisieren. Nur es ist halt eine weitere Möglichkeit unterwegs, wenn man denn in Reichweite dieses Pulsars ist, die Zeit kontinuierlich zu messen.
Ja. Okay.
Punkt. Das war einfach nur nochmal. Nee, ist in Ordnung. Es war jetzt einfach nur mal Dummschwätz. ihr werdet es bestimmt, liebe HörerInnen, ihr werdet es bestimmt besser wissen. Zögert nicht, uns gerade zu rücken oder mich in diesem Fall gerade zu rücken.
Nee, oder gebt uns eure Überlegungen. Also ich meine, es haben sich auch einige Leute das Thema gewünscht und vielleicht, also mit Sicherheit haben noch ganz viele andere Leute auch ihre Vorstellungen dazu. Und dann teilt uns das doch auch mit. Aber ganz kurz will ich noch so ein bisschen, wir sind, denke ich, vor dem Abschluss, noch mal überlegen, was will uns denn Star Trek damit eigentlich sagen? Das ist ja immer wieder die Frage, was will uns Star Trek damit sagen? Mhm. Also es gibt einfach Potenzial, ne, das Thema Zeit in der Science-Fiction-Geschichte auszukosten in jedweder Hinsicht. Und ich glaube, das tun sie auch wirklich ganz gut. Also es gibt einfach tolles Material, um sich Dinge auszudenken. Und dann gibt es halt auch die Möglichkeit, uns Altern und Vergänglichkeit zu zeigen. Ich meine, das machen ja vor allem diese klassischen Kinofilme. Also die Captain Kirk Crew ist quasi 6 Filme lang damit beschäftigt, zu altern und damit klarzukommen. Und oder damit klarzukommen eben, dass es nicht mehr diese alte Zeit ist, also die Serienzeit, ne? Dann ist die Frage, sucht man nach mehr Zeit? Ne? Also ich sage nur zum Beispiel so jemand wie Zorin, der in Star Trek Generations dann im 7. Kinofilm unbedingt wieder in den Nexus will und der so Sachen sagt wie, die Zeit ist das Feuer, in dem wir alle verbrennen.
Ist aber eine Metapher, ne? Das ist einfach nur so von wegen, wir leben nicht ewig lang und ich will ewig jung bleiben. Ist das so gemeint? Gut, das ist eine Metapher, wer weiß.
Ja, naja, also gut, er will halt wieder in den Nexus, ne? Das ist ja dann, also da überdauert man ja so zeitlos, ne? Also Kirk hat ja dort auch quasi in einem Wimpernschlag irgendwie so viele Jahre verbracht.
Mhm.
Und ist sich dessen ja scheinbar auch gar nicht so wirklich bewusst, ne? Dann gibt es die Möglichkeit, sowas wie Alternativen durchzuspielen, Chancen, ne? Was wäre, ja, wenn-Geschichten, erneute Chancen, finde ich auch ganz schön, zum Beispiel in der erwähnten TAS-Folge in der, mhm, zweiten Staffel, als dann der jetzt wieder Captain April beschließt, aber doch auch, weil das ist auch interessant, denn als sie wieder zurück in ihrem Universum sind, nachdem sie aus diesem Invers-Universum kamen, sind das auch alle noch so.
Inversium, ja, könnte man das nennen.
Das Inversium, ja, schön. Inversium. Als sie da zurückkommen, sind sie noch immer alle so jung, wie sie gewesen sind. Also die Zeit, ja, das ist krass, ne? Dass es sich nicht wieder rückwärts abgespielt, ja, hat. Sie sind noch alle so jung, genau.
Das dauert jetzt, ich meine, die sind fast Säuglinge, ne? Das dauert ja, so 20 ja, Jahre, bis die wenigstens einigermaßen erwachsen sind.
Und dann müssten sie auch noch mal auf die Akademie, weil auch, ja, diese Erfahrungen sind ihnen ja quasi gegangen.
Ist das so?
Weil sie tatsächlich, ja, genau. Und Kirk wird gefragt, was ist ein Traktor? Also Kirk wird gefragt, was machen wir jetzt, Captain? Sind sie noch in der Lage zu kommandieren? Und er sagt, was ist ein Traktorstrahl? Habe ich vergessen.
Eieiei.
Ja,
oh,
überlegen.
Das ist eine üble Implikation.
Ja. Und die Lösung ist, ne, wie gesagt, wir haben ja keine, Entschuldigung.
Hau zu.
Ich bin ans Mikrofon gekommen. Die Lösung ist, wir haben noch keine Zeit, ne? Ja, also, ja, was müssen wir ja ganz schnell? Der Transporter, dann werden die Leute einmal gebeamt, weil wir haben ja noch die alten Muster gespeichert, ne? Also wieder so eine Lösung wie zum Beispiel mit Dr. Pulaski in die jungen Kreise.
Ja, stimmt, ja. Aber das sind billige Lösungen, ne?
Ja, naja.
Ich meine, da müsste man irgendwie anders wieder rauskommen. Nein, ich meine, das ist eine Tech-Lösung. Eigentlich müsste ich mich darüber freuen, aber die ist so Ex Machina, ne? Also die ist so, ja, die kommt halt wirklich aus dem Blauen. Ach, wisst ihr was? Ach, alles gar kein Problem, machen wir so und so. Und alle so, ja, alles klar, okay. Und dann funktioniert das auch alles so reibungslos.
Ja.
Und dann wird man aber alt und muss aber den alten Picard in eine Maschine übertragen. Und das passt irgendwie nicht zusammen. Während diese Pulaski-Lösung, ach, der hätte sich nun mal regelmäßig transportieren müssen. Wie alt wollen sie denn sein? Wir schauen mal nach. Hier, 23 waren sie, verstehst du, das ist
Ja, darüber haben wir in unserer Bewegfolge, genau, gesprochen, ne? Dass es ein bisschen schwierig ist.
Wir werden immer selbstreferenzieller, merkst du das?
Ja, irgendwann sprechen wir gar nicht mehr. Weißt du noch, hier, Folge, genau. Und dann, ja, Folge,
genau.
Ah, ja.
Und zum Thema Beamen, nee, oder und zum Thema Nahrungsmittel, hört ihr euch bitte folgende Folge an. Bis bald, ciao. So wird's irgendwann sein.
Ja, wahrscheinlich. Nein, aber also das ist tatsächlich ja die Lösung, die gerne genutzt wird, ne? Also hier tatsächlich werden in dieser TAS-Folge alle einfach durch den Transporter gejagt und Captain April und seine Frau, also sie sagt, oh ja, dann haben wir ja quasi eine neue Chance, wir können ja eigentlich jetzt nochmal leben. Also nochmal so, ne? Mhm. Wir sind eigentlich jetzt nicht fit für den Ruhestand, sondern es könnte ja eigentlich weitergehen. Und dann sagt er, ach, ich war so glücklich mit dir, es kann doch gar nicht besser werden. Und dann ist sie auch versöhnt und sagt, oh, dann küssen sie sich und dann sind sie einverstanden. Es war so ein tolles Leben, das müssen wir nicht nochmal. Und dann beamen sie sich auch und sind,
echt,
dann halt wieder alt. Ja,
ja, stimmt, jetzt wo du sagst, tatsächlich. Und ich habe noch gedacht, echt jetzt? Das macht ihr nicht? Das nee.
Ja,
aber es ist ein schöner Abschluss. Also so
es ist ein sehr schöner Abschluss. Ja. Also sie sind versöhnt, ne, mit ihrem Leben. Also sie sind total zufrieden, wie es war und wollen eben diese zweite Chance quasi nicht nutzen. Ne, währenddem andere, also es sind häufig in so Geschichten ja eigentlich total auf der Suche danach sind. Mhm. Ne, wo ist der Jungbrunnen? Wo finde ich den Stein der Weisen?
Genau.
Wie komme ich in den Nexus? Ja, genau.
Wenn man sich aber jung beamen lassen kann, ich meine, alt wird man von alleine. Ich meine, man lässt sich nicht alt beamen. Ich meine, das geht halt nicht, weil diese Aufzeichnung existiert
doch
nicht.
In erwachsene Kinder lässt man sich alt beamen.
Ja, aber das ist ja ein Versehen, ne? Das ist ja. Nee, stimmt, du hast recht.
Die Lösung,
ja,
ist.
Moment. Die sind ja jung geworden, aber vorher waren die ja schon alt. Nein, ich meine, wenn jetzt ein Kind sagt, ich bin 12, aber ich kein Bock auf Pubertät. Ja, verstehst du?
Das geht aber nicht, weil du musst ja die, also.
Naja,
der Transporter muss ja die Musterpuffer haben. Du könntest sie,
genau,
programmieren.
Ganz
ich programmiere
genau
mal erwachsene Musterpuffer.
Ja. Das wäre übel, ne? Und rein theoretisch könntest du sagen, ich will jetzt ein Talaxianer sein. Oder ein was auch immer. Ne? Und das, also, das wird uns ja auch gelegentlich gezeigt. Oh, wir schweifen ab vom Thema Zeit, ne? Also.
Aber wir haben in unserer Bewegtfolge eigentlich bewiesen, dass das gar nicht möglich ist.
Also ich habe nichts bewiesen. Sorry, Leute. Wenn ihr jetzt schreibt, das haben wir bewiesen, das hat Tanja bewiesen. Ich weiß hier gar nichts.
Da war aber doch was mit spannenden Ebene und.
Ach, jetzt wo du sagst, nee, das ist bewiesen, ganz klar.
Naja.
ich weiß es nicht. Okay, mir ist übrigens gerade noch eine andere Sache eingefallen. Ich hatte diese Pulsare erwähnt. Entschuldige, wenn ich jetzt nochmal darauf zurückkomme. Mhm. Es gibt ja nicht nur einen Pulsar. Es gibt mehrere Pulsare. Das sind Neutronensterne, soweit ich weiß, die halt in regelmäßigen Abständen, ich weiß gar nicht, ob die alle gleich schnell ihre Ping absenden. Aber wenn man drei Pulsare kennt, kann man seinen Standort präzise berechnen. Und dadurch,
triangulieren.
Absolut. Drei oder vier, ne? Und dann kannst du triangulieren. Und was auch noch geht, wenn du ganz genau weißt, wie die Abfolge ist und wenn die ein bisschen Zeitversatz haben und vielleicht wenn die eben nicht im selben Rhythmus, in derselben Frequenz pingen, ich glaube, das tun sie zwar, ne? Aber wenn sie es nicht täten, ich weiß es nicht genau, wenn sie es nicht täten, könntest du tatsächlich, wenn du diese Information hast, deine präzise Zeit jederzeit ausrechnen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dass du sagst, okay, wenn die Frequenz von dem Pulsar so ist, von dem so und von dem so und so und so, und ich habe hier 10 Pulsare, ich kann es ziemlich präzise ausrechnen, bis auf die so und so viele Nachkommastelle auf der Sekunde genau sind wir an dem und dem Tag. Also theoretisch, wie gesagt, ja. Ne, wenn Physiker da draußen sind, die uns hören.
Habe ich auch gerade gedacht, wenn Physikerinnen uns zuhören, meldet euch.
Ja, Physikerinnen, entschuldige, ja bitte, ja, natürlich. Also. Meldet euch, das ist spannend. Vielleicht ginge das ja tatsächlich. Vielleicht könnte man so triangulieren und sogar seine Zeit bestimmen. Aber das mit der Zeit ist fraglich. Aber triangulieren, ja, dann das ist auch fraglich. Wenn die eine unterschiedliche Frequenz hätten, ginge es. Aber ich glaube, die haben alle die gleiche Masse und sind deswegen gleich. Ist ja wurscht. Das lassen wir uns von wirklichen Profis erklären.
Ja? Ja, spannend.
Und eine Sache noch. Einen Moment, entschuldige, wenn ich dir schon wieder ins Wort falle. Aber eine Sache noch. Wir hatten nicht über Jahreszeiten auf unserem Planeten gesprochen. Wir haben ja dadurch, dass unser Planet eine gewisse Schräglage hat, die Achse, die Drehachse, haben wir Jahreszeiten auf unserem Planeten. Ich habe erst im Zuge der Recherche für diese Aufnahme erst erfahren, wie es denn jetzt mit Sommer und Winter auf der Südhalbkugel ist. Ich nahm an, wenn Sommer bei uns ist, ist auch Sommer bei denen, also vom Namen her, und die empfinden den Sommer einfach kalt und eisig. Und wenn bei uns Winter ist, ist bei denen auch Winter und die empfinden den halt einfach als Poppe warm. Dem ist nicht so. Zumindest zeigen das meine Quellen. Ich habe aber auch Widersprüchliches dazu gelesen und es war ein bisschen schwierig. Dann habe ich gesagt, okay, die Mehrzahl sagt das und das. Und zwar, wenn bei uns Sommer ist, ist auf der Südhalbkugel Winter. Das ist nur der Name. Ne? Und verbunden eben mit dem Winter kalt, Sommer warm, also so tendenziell. Und das ist bei uns so festgelegt. Wenn das auch falsch sein sollte, zieht mir bitte einen über den Schädel. Denn ich würde es gerne ganz genau wissen. Das ist eine spannende Sache und ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, weil ich so Widersprüchliches gefunden habe. Aber vielleicht habe ich auch nicht an die richtige Stelle geschaut.
Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass es sprachlich einfach eine Kolonialgeschichte ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel nach Australien guckt, ne? Dann werden die meiner Meinung nach, oder ja eben, meldet uns mal zurück, was ihr so aus Australien wisst, schon sagen, dass sie zum Beispiel Weihnachten am 24. Dezember im Sommer feiern, einfach weil sie das Wetter mit dem, wie man es benennt, verknüpfen aufgrund der mitgebrachten Erfahrung, ne?
Ja, da sprichst du genau den Punkt an, wo ich gesagt habe, ja, aus diesem Grund würde ich es genau andersrum formulieren. Die Briten sind nicht dahin gekommen und haben gesagt, jetzt sind wir auf der Südhalbkugel, jetzt fahren wir hier auf der rechten Seite. Nein, die nehmen ihr eigenes Wissen mit. Deswegen argumentativ, ich verstehe dein Argument, aber ja, ich könnte es auch andersrum formulieren.
Ist, wenn ne? man, ja, kann man wenn, auf wenn jeden Fall
Australier,
auch andersrum.
Wenn die Australier mit den Briten, damals gab es noch kein Telefon, als Australien so stark besiedelt wurde von den Briten, aber wenn Australien mit Großbritannien telefoniert, die sind in verschiedenen...
Hey, stimmt, keine Ahnung, wie die sprechen.
Ja,
stimmt,
genau.
Ja, ne? Absolut.
Und ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, nee, es ist Sommer und dann ist bei euch auch Sommer, Punkt. So sind die Briten, die sind da wenig kompromissbereit. Also, oder sagt uns bitte, wie ist das? Das ist eine spannende Sache. Da könnte ich mir vorstellen, dass die aber vielleicht auch gesagt haben, nee, du hast möglicherweise recht. Wenn es kalt ist, ist es Winter. Und wenn es warm ist, ist Sommer. Auf Australien trifft das vielleicht beides nicht so richtig zu.
Ja. Also wir haben auch Downloads aus aller Welt. Und ich bin wirklich neugierig, ob das alles Bots sind. Wenn ihr uns wirklich hört, wenn ihr uns in aller Welt auf Deutsch hört und jetzt auf der Südhalbkugel sitzt und euch die Hand gegen den Kopf schlagt, sodass sie, wie Peter sagte, übermorgen noch zu sehen ist, meldet euch doch mal bitte. Ich bin wirklich gespannt, wer uns in Südamerika hören sollte und in Südafrika und vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob auch aus Australien Downloads da sind. Meldet euch doch gerne mal.
Ja, Australien ist auch dabei. Deswegen ist es schon spannend. Also, meldet euch. Das würde ich gerne wissen. Das ist aber wirklich eigene Neugier. Das hat jetzt gar nichts mehr mit Zeit zu tun. Denn ich glaube, wir sind schon durch.
Unser Zeitverständnis schon auch. Ne?
Ja, also, aber unabhängig vom Namen ist die Zeit ja dieselbe. Ne? Also die Jahreszeit, es wird nicht warm, weil ich es Sommer nenne. Ne? Dann könnten wir den Winter auch Sommer nennen und dann wird es nicht warm. Ne? Aber du hast aber schon recht, das könnte kulturell sein.
Ja, kulturell oder halt eben, also die Frage ist halt, wie ist das Commitment? Und so ist es ja in Star Trek auch, ne? Also wo kommen die daher? Wie hat sich das entwickelt und wie nennen die das? Und abgesehen davon gibt es in der Zukunft, also in Star Trek, gibt es ein Wetterkontrollsystem. Und da ist dann die Frage, wie das mit den Jahreszeiten sich denn darstellt, ne?
Ah ja, stimmt, das habe ich total unberücksichtigt gelassen, in der
genau,
Tat.
Genau, und tatsächlich, also wenn man es ganz streng nimmt mit diesen Sternzeiten, dann ist zum Beispiel am Anfang einer Staffel ein neues Jahr.
Ne? Das heißt, man hat einmal alle Jahreszeiten durchgehabt.
Ja, und wenn dann zum Beispiel in der zweiten Folge in Familienbegegnungen Picard auf die Erde.
Jetzt weiß ich, wo der Schneeball bei dem Teleporter herkam, den die mir mitgebracht haben. Es war halt einfach Winter. Okay, entschuldige, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen.
Naja, wir haben ja die Folge, in der Picard das Chateau von seinem Bruder besucht. Und da ist eindeutig Sommer oder Spätsommer, weil wir sehen ja da Weintrauben an den Rebstöcken und eigentlich von der Sternzeitlogik her müsste eigentlich Winter sein. Viel zum Thema Sternzeiten.
Okay. Ja, aber du hast schon gesagt, Wetterkontrollprogramm, vielleicht kann man auch regional irgendwas drehen. Ob das gut für den Planeten ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte, aber da gibt es ja auch Aufstände dagegen. Ne?
Es ist halt auch die Frage, ne, wir haben ja auch gesagt, das ist alles eine Frage der Definition. Also was ist denn der das Frühjahr, wann ist denn Jahresanfang? Ist es noch der 1.1. oder ist das zum Beispiel aus der Perspektive einer Serienproduktion nach der Sommerpause?
Ja, stimmt. Ja, das heißt, die haben nie den Sommer. Ja, da wo es gedreht wird, ist es meistens so heiß, dass man sowieso, ich meine, die schwitzen ja in ihren Kunststoffuniformen, das sich sowieso einatmet, ne? deswegen
jetzt
eigentlich
wird's Meter.
Ja, aber eigentlich ist es dann ja bei denen immer Sommer.
Ja, aber so eine Staffelproduktion geht ja immer von nach der Sommerpause bis vor der Sommerpause, ne? Also von, das sind immer so quasi wie so Schuljahre. Und wenn man dann am Anfang der Staffel ist, ist natürlich Sommer. Und dann passt das mit den Reben in Frankreich sehr gut. Aber wenn wir aus unserer mitteleuropäisch geprägten Sicht auf ein Jahr gucken, dann denken wir natürlich an Januar und dann müsste das irgendwann Januar, Februar spielen und das passt dann halt wieder nicht mit den Weintrauben. Wobei, wie gesagt, alles offen ist, wie es definiert ist, wie läuft der Kalender, wo sind die Jahreszeiten im Wetterkontrollsystem zu finden und.
Wissen wir nicht,
also ein großes Thema, wenig Antworten. Es hat mich sehr gefreut, drüber zu sprechen.
Ja, schön, dass wir euch wieder verwirren konnten und dass ihr euch darauf einlasst, dass wir euch erzählen können, was wir alles nicht wissen. Ja. Also finde ich, also ihr seid großartig.
Genau. Und wie gesagt, wenn ihr was dazu zu sagen habt, was wir so gefaselt haben, wenn ihr besser wisst, wie es denn zum Beispiel in Australien
das
mit den Jahreszeiten
ist, tun unsere Hörerinnen.
Das tut ihr auf jeden Fall. Meldet euch sehr gerne auf unseren gängigen Kanälen, nämlich
auf trekkipedia.podigy.io findet ihr erstmal unseren Podcast selber und dort kann man eben auch kommentieren oder bei Twitter.
Bei @trekkipedia. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben. In den Kontaktinformationen auf der Homepage steht auch die E-Mail-Adresse. Und dann freue ich mich auf den nächsten Monat. Da haben wir dann unser Einjähriges hinter uns.
Ich hätte gern Outtakes. Die Technik lässt das einfach nicht zu. Ich hätte gerne was zusammengebastelt.
Ja.
Aber wir planen schon was Besonderes.
Genau. Seid gespannt. Bis nächsten Monat. Macht's gut.
Bis bald.
Tschüss.
Vielen Dank für eure Zeit.